Meine Damen und Herren, Sie hören die zwei, ihr seid mit dabei und wie immer gewohnt mein geschätzter Kollege Benny aka Jack Fleischhammer. Hallo.
Hallo. Ich grüße rein
und in dieses rein.
Gerät.
Und winkst du nicht? Du winkst sonst. Ja, jetzt hat er gewunken, sehr schön. Voll die Droh.
Bisschen statisch heute, aber ja, hallo.
Ja, wir sind jeden Tag, die letzte Folge war auch so ein bisschen, können wir gleich nochmal drüber reden. Bevor wir länger reden und unseren Gast begrüßen wollen, dürfen sollten, wir haben nämlich heute zum ersten Mal einen Gast mit dabei. Wir haben ja jetzt die vierte Folge und wie ihr es vielleicht im Titel schon gesehen habt, Influencer und PR-Arbeit. Und da haben wir uns gedacht, laden wir den Christoph ein. Hallo Christoph.
Hallo zusammen.
Guten Tag.
Jetzt wer ist denn der Christoph?
Ja, wer ist der Christoph? Genau. vielleicht fangen wir mal an. Wir kennen Christoph aus Imperium Galactic Survival Zeiten. Also das Spiel Imperium Galactic Survival haben wir relativ lange gespielt, vom Anfang an begleitet, von der Kickstarter-Kampagne bis dann, als es dann final raus war. Und Christoph macht die PR-Arbeit bei Eleon, heißt der Verein da, ne?
Also die genau, Programme, bei Eleon ja. Game Studios.
Eleon jetzt. Game Studios, genau.
Ja, ganz korrekt.
So haben wir es. Und du bist von Anfang an dabei gewesen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so richtig.
Also nicht ganz von Anfang an. Die meisten wissen ja, eigentlich hat die Geschichte angefangen Ende 2014 mit der Kickstarter-Kampagne, die nicht erfolgreich war. Und man hat sich dann hinterher gesagt, naja, was soll's? Wir sehen Potenzial in dem Spiel und wir möchten trotzdem weitermachen. Und so ist es dann auch gekommen. Und ich kam dann dazu, im Juni 2015, genau. Ich habe vorher schon in der Community war ich aktiv und hatte dann den Zugang und habe den Luke als einen von den Entwicklern so ein bisschen mit Bauwerken und sowas besorgt, also POIs, wie man so schön sagt.
Genau. Und, wir müssen dich ein bisschen abholen. Also du bist seit 2015 damit dabei. Ich glaube, wir hatten mit Luke zu Anfang Kontakt und ich hatte die ersten Mails ging mit Luke hin und her, weil ich
genau, der Name sagt mir auch noch was, ja.
Genau. Ja. Der hat mich nämlich geschrieben, cooler Name für jemand, der ein Weltraumspiel macht. irgendwie kann ich mich noch erinnern, dass ich das geschrieben habe. Ja, erstmal vielleicht vorneweg kurz zum Ton. Christoph spricht mit dem Headset, deswegen kann es sein, dass der Ton manchmal ein bisschen lauter, leiser wird. Das ist aber für euch.
Bitte vielmals um Entschuldigung
dafür. Nein, Gottes Willen, nicht dafür.
Egal, hallo.
Ich versuche hier so ein bisschen nachzuregeln, weil manchmal wird es lauter, mal leiser, aber das kriegen wir alles hin. Deswegen... muss ja auch nicht immer perfekt sein. Wir sind ja auch nicht perfekt in dem, was wir tun. Und wir sind ja auch, glaube ich, die erste Folge war auch ein Purzelbaum mit Handstand,
jetzt Abschlag. Jetzt hör doch mal auf, weil...
negativ
Zock. Alte Hasen, so. Wir sind gut, wir sind stark, wir sind groß, schön und laut.
Ach, die Folgen waren doch bisher sehr kurzweilig. Also von daher...
Siehst du, guck.
Also
und jeder, der was anderes sagt, lügt.
Ja, genau. Genau,
so,
wir können
so gehen wir jetzt ab sofort ran.
Bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich ganz gern mal so ein bisschen nochmal ein Resümee ziehen zum Anfang. Wir haben heute Sonntag, den 7.7. Wir haben 8:15 und nehmen abends für euch auf. Wenn ihr die Folge hört, ist es wahrscheinlich wie morgens oder vormittags am Montag. Und wir haben ein paar Statistiken für euch. Also erstmal haben wir uns bedankt in der letzten Folge für die positiven 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir haben mittlerweile 16 Bewertung. Bis jetzt hat sich noch keiner negativ geäußert. Finde ich sehr geil. Und wir haben 2 schriftliche, wie sagt man das? Rezension, Kundenrezension.
Rezension, ja.
Rezension heißt es hier. Ja, einmal vom Inspec Arneby. Das war das erste, was kam, sehr ausführlich auf ein Bierchen mit Freunden. Das fand ich sehr sympathisch.
Ja.
So sehen wir uns ja auch im Endeffekt. Also soll ja einfach ein lockerer Talk sein und nicht irgendwie ein wissenschaftlich abgehandeltes Ding. Und dann einmal vom Klopapier 1979. Erstmal coole Nicknames. Und auch vielen Dank an dich, dass du hier die kurzen Worte geschrieben hast. Freut uns natürlich sehr, wenn man auch was liest, was man sonst ja so ein bisschen vielleicht über die YouTube-Kommentare bekommt, aber hier auch nochmal ganz hochoffiziell hier bei Apfel-Podcast. Außerdem haben wir ein paar Statistiken insgesamt zu dem Podcast. Also Anchor fasst das ja zusammen. Wir haben aktuell Total Plays, also das, was wirklich über die... Plattform abgespielt wird, nicht YouTube, sind 1259 Total Plays, also unsere ganzen Folgen wurden 1259 mal abgerufen und wir haben eine geschätzte Zuschauerzahl von 420 Zuhörern. Zuschauer habe ich gerade gesagt, ne, zuerst. Ja. Das ist man noch nicht so drin.
Nee,
damit haben wir 58% bei Spotify und 10% Apple Podcasts, dann mit 22% Other, das sind wahrscheinlich irgendwie Podcast-Crapper und noch ein bisschen Podcast-Addict und Anchor. Und die meisten Zuhörer kommen aus Deutschland und dort aus Bayern und dann aus München. Nämlich 11% unserer Zuschauer aus München. Das musst du mal vorstellen.
Grüß?
Nee, grüß
Sie. Okay,
das war bayerisch. Christoph, du kommst aus Süddeutschland, oder war das?
Ja, genau, ja.
Ja, genau, ja. Okay, wahrscheinlich ist er, hat die ganze Verwandtschaft animiert aus
München. Alles meine Views, ja, ja.
Genau.
Ja, 11%.
Also München, Augsburg, Kempten kommt dann, Friedberg, wusste ich gar nicht, dass es unten in Bayern gibt, aber es gibt auch einen Friedberg, gibt mich bei uns auch hier oben. Betzigau, Hohenkirchen, immerhin 4%, also ich meine, das ist ja schon eine Menge, ne?
Aber vor allen Dingen krass, wie trackbar das alles ist. Und,
ja, totale Überwachung.
Ja.
Und Nordrhein-Westfalen kommt dann mit Köln, mit 9% Köln dahinter und Düsseldorf mit 6%. Ist echt der Hammer, oder? Also hätte ich nicht gedacht. Dann Österreich 7% insgesamt, 2% die Schweiz, weniger als 1% die Niederlande, Frankreich, Bulgarien und United Kingdom. Hammer, oder? International vertreten.
Ja. Geht früh los. So muss es auch sein, glaube ich.
Ja.
Schön.
Ja. Ja, das ist zu viel dafür. So viel dazu. Heute habe ich es irgendwie im Sprechen nicht so. Habe schon
einen
6-Stunden-Stream hinter mir her. Hinter mir her, ja, genau. Oha. Hinter mir, wollte ich sagen. Und eben schnell was gegessen und zum Podcast angefangen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für euer Feedback, auch auf allen möglichen Kanälen. Also da ganz viele haben auch immer wieder geschrieben. Ich sehe es auch im Stream, lese ich immer wieder. Oh, ich freue mich schon auf die neue Folge. Und meine Frau hat auch heute Morgen sofort, hatte so ganz spontan zu mir gesagt, du, ich freue mich total auf die neue Podcast-Folge.
Ach, das gibt's ja, ja, das ist cool.
Da dachte ich dann so im ersten
Moment, erreicht.
Ja, da fand ich irgendwie klasse, dass die Leute so begeistert sind und sich so einen Podcast anhören und sich da auch richtig drauf freuen. Also so ein Feedback hatte ich bei Videos bisher noch nicht wirklich. Also, ne, also so ein bisschen schon, aber so auch so ganz konkret, dass jemand sagt, ich freue mich hier auf die neue Folge. Finde ich irgendwie klasse. Also auch im Stream kam das im Chat öfters mal, macht der klasse und ich freue mich auf die neue Folge. Und ich sage, die ist noch gar nicht aufgenommen, die nehmen wir heute Abend erst auf. Das finde ich irgendwie super. Ja,
ja.
Kommt ja gut an. Und für uns ist auch was Neues, uns macht es auch unheimlich Spaß. Und heute zum ersten Mal mit dem Gast, mit dem Christoph, der ein bisschen Erfahrung schon in der PR-Arbeit hat. Und darum soll es auch heute in dem Thema gehen. Influencer und PR-Arbeit. Also wie arbeiten PR-Agenturen oder allgemein PR-Leute zusammen mit Influencern, YouTubern, Streamern, wie auch immer. Und da wollen wir so ein bisschen allgemein drüber sprechen. Ja, wie wollen wir starten?
Einstieg, ne? Einstieg, ja. Wir brauchen Einstieg. Wir haben schon damit angefangen, dass wie kam Christoph dann zu uns und wie kamen wir zu Christoph? Und dann lass uns doch so einsteigen. Und dann oder hat man das jetzt schon? Nee, hat man noch nicht. So.
Christoph hat gesagt, dass er seit 2015 bei Eleon ist. Eleon, genau. Spricht eigentlich richtig aus. Ich möchte das auch nicht wegnuscheln, aber.
Eleon. Ja. Eleon, glaube ich, ist die richtige Aussprechung, ja.
Mhm. Ist Eleon eigentlich Publisher und Creator quasi?
Ja, alles in einem. Also, wir haben keinen separaten Publisher.
Dementsprechend ist die PR-Arbeit extrem wichtig.
Genau, also das liegt alles bei uns in einer Hand. Also ist es jetzt weniger, naja, wie man heute sagt, ist klassisch PR, gibt es das überhaupt noch? Oder ist es nicht mehr so eine Melange aus Social Media und was plane ich mit wem? Und zum Beispiel jetzt auch, was mache ich bei YouTube und so weiter und so fort. Also das ist so alles mehr oder weniger auf meinem Tisch dann.
Ja, ich denke auch, also für mich wäre das auch, also die wäre das in so einem Fall PR-Arbeit, ja. Also so würde ich das auch klassifizieren. Ja. Also dass man eigentlich, im Endeffekt ist ja schon mit uns reden, ist ja PR.
Genau, Public Relations, also
genau.
Ne, quasi schon Beziehung mit dem Kunden oder mit der, mit der Öffentlichkeit.
Genau,
Öffentlichkeitsarbeit,
genau. Und Öffentlichkeit schaffen.
Genau.
Wie auch immer.
Wie auch immer, ja.
Und alle Kaline dazu nutzen. Und hast du das mal gelernt oder nee, das ist einfach jetzt, da bist du so reingerutscht und...
Im Grunde ja, also ich hab das nicht direkt gelernt, ich habe mich damit rein entwickelt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich habe 2004, 2005, da war ich noch 0815 Gamer und dann bin ich zu einem Netzwerk, naja, da habe ich mir noch nicht viel dabei gedacht, da war ich wie unsere Spieler jetzt und die sehen irgendwas und dann beschweren sie sich oder sagen, es ist toll und was macht ihr da und so weiter und so fort. Und das war meine Position und damals kam ich dann zu einem Netzwerk, das für Electronic Arts die Battlefield-Serie gemacht hat. Also die haben damals, heißt, da gab es noch kein YouTube, da gab es noch kein Facebook, beziehungsweise es kam dann alles erst ein Jahr später oder zwei.
Wann war das?
Und, 2004, 2005.
Krass.
So kurz, kurz bevor Facebook, YouTube und so weiter dann wirklich zum Tragen kam. Und bis das in Deutschland war, hat es ja nochmal länger gedauert. Aber na, also uns ging es damals quasi darum, wie schaffe ich die Kundenbindung auf der Ebene der Spieler. Also quasi, damals war das getrennt, damals ist die PR, also das Silo PR war im Prinzip die Pressemitteilung. Dann ja. gab es damals, ne, man hatte seinen E-Mail-Verteiler und dann hatte man seine Kontakte in den Games-Magazinen und da hat man das rausgehauen und dann mal Werbung gebucht und so, und das hat sich so ein bisschen schon mit Marketing dann vermischt. Und,
das
war damals ja halt die PR. Und wir haben dann den relativ neuen Zweig damals Community-Management gemacht. Also wir waren im Gegensatz zu der PR dann direkt mit den Spielern in Kontakt. Also die kamen zu uns in die Foren, zu uns auf die Seite, wie jetzt bei, was ich im Prinzip jetzt auch noch mache für Elyon, und haben ihr Feedback dagelassen, gesagt, was ihnen gepasst hat, was ihnen nicht gepasst hat.
Und also warst du quasi Mittelsmann.
Genau.
Zwischen Spieler und
im Grunde
und,
ja. Also
und Hersteller.
Im Grunde war unsere Aufgabe damals zu sehen, was passt den Spielern nicht oder was ist gut, das zu sammeln und dann im Prinzip an die Entwickler weiterzugeben oder an die Sammelstelle oder an den Publisher. Und das war eigentlich unsere Zuarbeiten. Das ist quasi grundsätzlich das Community Management, das damals schon, naja, obwohl es war damals nicht wirklich verbandelt mit PR, das kam erst wesentlich später, würde ich jetzt mal sagen.
Wurde man da schon bezahlt?
Da wurde man schon bezahlt, ja.
Und das konnte man ja schlecht tracken, also hast du einen Pauschalbetrag gekriegt.
Im Grunde ja. Also ich war der normaler, es war damals für mich ein Minijob und das hat über die Zeit wurde das halt immer umfangreicher und Redaktion gab es damals auch noch und so hat sich das halt langsam reinentwickelt. Und wie gesagt, Community Management angefangen, dann wie das mit den Social Media Netzwerken kam, also wie Facebook und vor allem Twitter dann damals kam, wurden wir halt quasi darauf angesetzt und haben dort die Beiträge gemacht und dort im Grunde wieder das
Content
Gleiche.
Content erstellt quasi.
Genau, Content, Content Management. Und dann dort gesehen, ja, was, wie funktioniert das, wie ist die Kommunikation dort und unterscheidet sich das von den Foren und so weiter und so fort. Also das war dann Brot und Butter von unserer Arbeit als Community und damit dann hieß es dann Community oder Social Media Manager und
Das war aber auch eine Zeit, wo man ja ganz klassisch die Presse hatte, also die sprich fürs Print geschrieben hat oder Redaktion, GameStar, alle solche Sachen. Und diese ja, Community-Arbeit, die gab es ja eigentlich schon immer. Also die gab es ja auch schon bei großen Online-Rollenspielen und so weiter.
Und, genau, das war der Anfang.
Das war der Anfang praktisch, okay. Und du hast dann für Empyrean, das war ja damals eine Kickstarter-Kampagne, die leider nicht erfolgreich war, weil es halt alles noch sehr roh war und ich glaube...
Wir hatten damals, ich habe das nicht aktiv mitverfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin erst ja im Juni dazugekommen, 2015. Und es gab wohl schon eine spielbare Demo, aber die kam dann zu spät. Ich habe heute nochmal rausgekramt bei Kicktrack oder wie das heißt, habe ich nochmal die alte Kampagne durchgeschaut und warum das aufgelassen worden ist. Und da gab es wohl keine Spiel, also es kam zu spät einfach. Das steht quasi in dem letzten Statement in der Kickstarter-Kampagne, dass man sich entschuldigt hat, dass man gesehen hat, dass die Kampagne jetzt nicht erfolgreich sein würde und man das deswegen abbricht. Und dann, dass wahrscheinlich die Demo oder die spielbare Version damals war, die Pre-Alpha 0. keine Ahnung was, zu spät kam. Und da hat man die Konsequenzen gezogen und hat Kickstarter halt gestoppt und hat es dann selber finanziert im weiteren Schritt.
Ja, es ging ja dann über die Webseite, da gab es dann eine Mail von Kickstarter und hieß es, wir machen das über die Webseite, da kann man es dann bestellen. Und da bist du mit eingestiegen, weil du schon in der, wie du schon sagtest, in der Community-Arbeit Pref-Apps gemacht hast, also sprich irgendwelche Gebäude oder ähnliche Sachen für das Spiel mitentwickelt oder entworfen hast?
Im Grunde ja. Also was wir heute von den Usern auch bekommen, halt Spielbauten und die wir einbauen können, das habe ich damals gemacht. Sehr aktiv, da habe ich sehr viele Abende gesuchtet, nenne ich das jetzt mal.
Ja.
Und da hatte ich damals auch mehr Zeit, weil sonst nicht viel zu tun war. Und dann habe ich mir gedacht, naja, die Jungs sind so ambitioniert und so weiter. Und ich sehe, da gibt es noch niemand, wo Community Management, Kommunikation und so weiter macht. Und dann habe ich einfach bei Luke angefragt, ob das nicht eine Sache wäre. Und das könnte ich machen. Und so sind wir damals dann ins Gespräch gekommen. Und hier bin ich, ne?
Aber halt auch auf Grundlage nicht, ich bin einfach ein Riesenfan, sondern natürlich auch auf Grundlage von wegen, ich habe bei
so anderen schon mal gemacht und
schon
so.
Erfahrung.
Genau. Ja, ja. Erfahrung, ja. Können euch da helfen, das ist natürlich cool, ja.
Also zuerst war ich ganz großer Fan. Also ich muss sagen, ich habe ja ich habe Minecraft erst gespielt und dann auch mal Space Engineers und das Genre ist halt mein Ding. Und spätestens ja. mit Space Engineers und so, das mit Weltraum und so, das ist noch mehr mein Ding gewesen. Und dann bin ich halt auf Imperium gestoßen und war halt davon gefesselt, auch wenn man damals noch nicht so viel machen konnte und das eigentlich ein ganz anderes Spiel war als jetzt.
Mhm. Na, also ich kann das schon verstehen, denn uns ging es ja nicht anders mit der. Eben,
ne? Also brauchen wir nicht drüber reden.
Nee, überhaupt nicht. Ja. Also ich weiß noch, wie war das erste Mal, ich weiß das wirklich noch, wie als wäre gestern gewesen, wie wir das erste Mal in den Weltraum geflogen sind.
Mhm. Das war
noch ein bisschen hakelig, ja. Aber es war ja. ein geiles Gefühl. Und ja. das gab es ja vorher so noch nicht.
Das stimmt.
Quasi von einem Planeten zu starten in einen Weltraum, wo dann wieder was ist.
Muss man das vielleicht gerade mal für die Zuhörer, die jetzt mit Imperium Galactic Survival nichts anfangen können oder den Begrifflichkeiten. Es ist eine Art Minecraft, in dem man Raumschiffe bauen kann und man kann damit auch Planeten verlassen und in den Weltraum fliegen sozusagen, in den Orbit. Und das war damals zum Zeitpunkt was extrem Besonderes. Also man hat dann Planeten von einem vorhandenen Plan, also stellt euch vor, ihr seid in Minecraft, oh gut, wir wissen vielleicht manche auch nicht, was Minecraft ist, aber eine Welt, die aus Klötzen ja. besteht oder aus Bauteilen und man kann Erze schürfen und man hat im Vergleich zu Space Engineers, was es damals ja auch gab und wo es auch immer sehr viel mit verglichen worden ist, hat man auch eine PvE-Umgebung, also sprich, genau. man hat auch Gegner, die rumrennen und das hat so ein bisschen besonders gemacht, das hatte Space Engineers damals nicht. Aber heute soll es auch nicht unbedingt jetzt konkret um Imperium gehen, sondern eigentlich auch die Zusammenarbeit zwischen PR-Arbeit. Also ich meine, bei dir kommt es ja stark aus dem Community-Bereich raus, wo man ja sowieso dann die Sorgen oder das Feedback der Community aufnimmt und mit zurückgibt. Aber ihr habt ja auch, oder du hast ja auch im Speziellen, hast ja auch wahrscheinlich mit Anfragen zu tun, wo es heißt, ich hätte gerne mal einen Key, kann ich mal spielen.
Ja, oder genau, das ist eigentlich, macht den größten Teil meines Postfachs aus. Ach, okay. Gerade so, wenn's so gegen Release wieder geht und so, dann merkt man, jetzt werden die, jetzt kommen immer mal wieder mehr Anfragen und ja, dann kommen halt von so Einzeiler, ich hätte mal gerne einen Key, wo dann nichts weiter dabei steht, bis halbseitige Referenzen und wir haben schon das gemacht und jenes und würden das gern und das Witzige ist, um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ja. dass diejenigen, die mit dem Einzeiler, wenn ich die frage, die wollen gleich so 5-6 Keys, haben keinen Kanal und ne, am besten, also so quasi, ich versuch's mal, ob ich das Spiel umsonst bekomme und versorge meine Freunde damit. Mhm. Und gerade die, wo immer ein bisschen mehr investieren, sind dann mehr die Vernünftigen, sag ich mal. Ich checke ja immer, dass wir laufen das ja über ein Tool laufen, wo die Leute ihre Keys beantragen können. Und da checke ich immer ein bisschen so, denn was macht der Kanal, ist der aktiv und steht es in Relation, wenn der 10 Keys haben will für 2 Zuschauer pro Video.
Nutzt ihr selber ein eigenes Tool oder habt ihr Keymailer oder sowas in der Art?
Ich glaube, das hast du uns oder du mir sogar mal vor ursächlich langer Zeit empfohlen. Das
kann sein.
das Distribute, also das ist quasi bei uns gehostet.
Du Distribute, ja.
Mm-hmm. Genau, ja.
Ja,
das funktioniert eigentlich ganz gut. Weil vorher habe ich das per Mail alles beantwortet und mit Keylisten in Google und das war
das ist nicht
effizient.
Ganz einfacher eine Seite, wo man sich mit seinem Kanal authentifiziert und dann kann derjenige, der Keys da raussendet, hatte zumindest schon mal einen Link und weiß, das ist der, ohne dass jetzt irgendwie der heißt, hallo, ich bin Gronkh, ich hätte gerne mal 200 Keys.
Genau, ja. Das ist der Punkt, was bei dem Teil meiner Arbeit oft vorkam früher, ist, man gibt sich für irgendeinen Account aus und ein Gmail-Account ist schnell angelegt und ich konnte das nie so wirklich nachprüfen und mit dem Tool geht es halt, dass da kann ich dann sagen, ja, der Account, diese E-Mail-Adresse gehört zu diesem Account und dann kann ich das nachprüfen. Und das hatten wir wirklich sehr oft früher, dass ich da Zweifel hatte, um es mal nett zu sagen.
Ja, das ist auch ein großes Problem. Also ich habe jetzt, ich mache jetzt YouTube seit 2013, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Und ich habe ja immer wieder, ich habe dann, was war denn das Erste, was ich angefragt hatte? Das war Life is Feudal damals, genau. You Own war das noch, also dieses
das kenn ich auch
Solo MMO
vorher oder sowas. Hattest du nichts angefragt?
Nee, ich habe mir immer gekauft. Okay. Yeah. Hat dann ein Bekannter hatte dann gesagt, also ein befreundeter YouTuber hat dann gesagt, wieso fragst du nicht einfach mal ganz nett, ob du einen Key haben kannst? Das war für mich damals überhaupt kein Ja, gar kein Thema. Also ich habe dann gedacht, warum, wenn ich mich Spiel interessiert, kaufe ich mir das, weißt du so.
Ja.
Aber dass da ja noch viel mehr mit verbunden ist, dass man eventuell mal eine Prä-Version kriegt, vielleicht auch schon ein paar Tage vorher mal reinzocken kann und das auch weniger aus dem Grund heraus, dass ich der Erste bin. Das ist natürlich auch ein schöner Nebeneffekt, wenn man so ein neues Spiel frühzeitig spielen darf. Aber auch mehr aus einfach aus Leidenschaft heraus, ne? Wenn man für so ein Spiel brennt. Also Starforge, wenn ihr das hört, wir sind bereit. Nur so, just saying.
Nee, Starbase. Das finde ich nicht okay. Das
direkt, ist jetzt direkt total versemmelt. Wir kriegen nie einen. Wir werden wahrscheinlich gebannt. Starforge, wieso habe ich gesagt Starforge?
Kriegen wir einen Reign of Kings Key noch.
Starbase natürlich, ja. Nee, aber das ist halt so ein Ding und da habe ich in der gesamten Zeit, habe ich zweimal in diesen ganzen Jahren, ich habe mit so viel PR-Agenturen weltweit geschrieben, habe ich zweimal den Fall gehabt, dass entweder die drum gebeten haben, einen per YouTube-PN anzuschreiben, das gibt's ja mittlerweile gar nicht mehr, also dass man eine persönliche Nachricht über YouTube schickt, dass man von seinem Kanal, bei seinem Kanal eine Nachricht raushaut und was in meinen Anschreiben an die ganzen PR-Agenturen ist eigentlich immer gleich oder an die ganzen Entwickler. To prove my identity, I use the email address, in my about box at YouTube. Also sprich, ich habe hier meine E-Mail-Adresse in der über diesen Kanal, heißt glaube ich im Deutschen oder sowas, habe ich meine E-Mail-Adresse hinterlegt, die ich auch hier verwende, um euch anzuschreiben, einfach um so ein bisschen to prove my identity. Also sprich, ich bin's wirklich. Das ist ein großes Problem. Manche sagen, mach das. Mittlerweile gibt's ja gefühlt 10 Plattformen, in denen man sich akkreditieren kann. Keymailer, eine der größten Plattformen. Do Distribute ist schon auch lange im Geschäft. Und einfach auch für den PR-Menschen dann einfach mal zu gucken, ist das der überhaupt, ja, auf dem YouTube-Kanal zu gucken oder so ein Kram. Ist da eine E-Mail-Adresse als Business-Adresse hinterlegt, solche Dinge. Das ist aber auch ein Riesenaufwand. Das kannst du natürlich auch nicht machen, ne? Wenn du jetzt irgendwie täglich... keine Ahnung, wie viele Mails kriegst in der Art, dann kannst du ja nicht jeden nachrecherchieren unbedingt. Also
genau, ja, das ist halt dann auch die Herausforderung bei dem Punkt, weil klar, man will ja, das ist ja auch mit eine Zielausrichtung für PR, das so vielleicht ein bisschen ins Marketing mit reinspielt, ist, dass man die Leute, die für einen Aufmerksamkeit generieren wollen, können oder gerne möchten, dass man denen natürlich entgegenkommt. Wenn jetzt mich jemand freundlich anfragt, du, ich hätte da mal gerne 2-3 Keys und ich mache das und jenes, dann im Zweifel frage ich ja kurz zurück, aber wenn ich sehe, das ist jemand, der sich da engagiert, dann kann man das machen, aber es kostet halt unendlich viel Zeit und wenn man halt so pro Tag so 20, 30, 40 E-Mails bekriegt zu Hochzeiten, dann kommt man der Sache nicht mehr hinterher und dann wird man den meisten einfach nicht gerecht und das will man in PR-technisch natürlich auch vermeiden, dass jemand sagt, ja, ich habe die angeschrieben und die haben immer noch nicht reagiert und dann mache ich halt kein Spiel oder kein Let's Play oder sonst irgendwas.
Aber das ist sehr häufig. Also das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Also ich denke mal einen Rücklauf von vielleicht 30% höchstens. Also auch wenn ich die Mail schreibe. Das hat nicht mal was mit Größe zu tun. Also ich denke teilweise Überlastung, dann sind es ja oft Entwicklerstudios, die null Erfahrung damit haben. Also die, keine Ahnung, 2-Mann-Projekte, ne, die dann gerade losstarten und einfach da sich schwer tun und gar nicht wissen, wie sowas abläuft und welchen Einfluss sowas haben kann. Ich glaube, das ist meist auch Unwissenheit.
Das sollte man nicht unterschätzen, diese Ressource dafür zur Verfügung zu stellen. Ich mache mal vielleicht einen kleinen Rückgriff damals, wie wir für andere Publisher gearbeitet haben, wo YouTube jetzt noch nicht so das Thema war. Also das sprich vor 2013, vielleicht so zwischen 2010, 2012, 2013, so in der Zeit, wo Facebook schon ein bisschen Relevanz hatte, Twitter mehrheitlich auch schon genutzt wurde. Und dann war immer wieder die Frage, ja, wer macht das? Wer kümmert sich darum? Wer spricht mit den Leuten? Macht es Sinn, mit den Leuten zu sprechen? Haben wir irgendwas davon? Und dieses haben wir irgendwas davon ist halt sehr schwer zu rechtfertigen, beziehungsweise sehr schwer rauszufinden. Weil im Grunde funktioniert PR-Marketing ja so, ich plane eine Kampagne und, also jetzt mal ganz wirklich sehr simpel gesagt, und ich setze irgendwas in die Welt, ein Trailer, ein YouTube-Video, eine Werbung meinetwegen, ein Spieletestartikel. Und dann weiß die Firma im Grunde, wenn ich so und so viel Reichweite generiere, dann kann sich das in so und so viel Sales niederschlagen. Also hier wird einfach eine Korrelation gebildet, die stimmen kann oder nicht. Aber meistens stimmt sie, weil die Daten halt sehr lange zur Verfügung stehen und man sehr viele Vergleichsmöglichkeiten hat, zumindest bis dann YouTube und die ganze Social-Media-Geschichte ankam. Da ging es einfach nur one-to-many, wie man so schön sagt. Also ich bin PR-Agentur oder ich bin halt Publisher oder ich bin Entwickler, ich habe meine Pressemeldung, ich schicke die raus und dann warte ich mal, dass was passiert. So wirklich Kommunikation mit dem User oder mit dem Spieler, wirklich aktiv, also wie wir das heutzutage halt machen oder wie das die meisten Firmen jetzt mittlerweile machen, gab es damals einfach nicht. Das war schon ein bisschen was, ich will es jetzt nicht übertreiben oder zu hoch hängen, aber es war schon ein bisschen was Besonderes, was wir da gemacht haben, weil das auch dazu, also das Feedback wurde auch wirklich aufgenommen und weitergeleitet.
Du nochmal rein. War nicht nur, du bist jetzt aber bei der Arbeit, die vor
genau.
Ja, okay.
Genau.
Also die als PR-Arbeit vorher stattfand, ja, okay.
Genau, also das war damals halt schon der Split zwischen der PR und dem Community Management. Also ist jetzt heute nicht mehr oder weniger so, aber das war damals der Split.
Aber das geht ja und meistens einher oder je nach Größe des Unternehmens kann man sich natürlich nicht leisten, einen Community Manager und.
Genau.
Oh, okay.
Ja.
Wie ist das eigentlich? Würdest du jetzt sagen, also wie viel unseriöse Angebote oder Anfragen bekommst du so jetzt in deinem täglichen Doing? Also einfach mal einen Schnitt. 100 Anfragen, wie viel davon sind fake oder beziehungsweise wie viel sind davon, ich will einfach nur das Spiel umsonst?
Also ich würde sagen, das hat sich ein bisschen gelegt, seit wir das Distribute nutzen. Ich würde mal sagen, es sind immer so 2-3 dabei. Also die Quote, würde ich sagen, ist jetzt wesentlich geringer geworden, weil ich sehe das ja zum Beispiel, wenn mich jemand anschreibt oder derjenige schon mal über das Distribute gegangen ist, dann steht er 10-mal drin und will immer 5 Keys und dann kicke ich dann halt direkt raus. Und sowas konnte ich früher halt nicht kompensieren. Und solange das als Mail bei mir einging, war die Quote wahrscheinlich sehr viel höher. Da waren es vielleicht locker 20-30%.
Wie kann der sich dann in so einem Tool, wo man sich akkreditieren muss, mehrfach eintragen? Wie meinst du das? Mit verschiedenen E-Mail-Adressen und verschiedenen Accounts oder wie?
Also bei dem DoDistribute ist es so, ich weiß nicht, ob das eine Eigenschaft von dem speziell ist oder ob man das noch besser machen könnte oder vielleicht zu einem anderen Service sollte, aber wenn man diese Eintragung hat, dann kann man immer wieder über das Tool einen Key requirieren oder
ach, der fordert immer wieder einfach mehrere Keys an.
Ach so. Genau. Oh. Und mittlerweile kriege ich das mit, weil ne, ich weiß, warum man das macht, aber ich sehe das halt direkt dann in dem Tool und kann sagen, ja, netter Versuch.
Du kannst doch direkt ansprechen jetzt, wenn du willst. Nenn einen Namen.
Das ist irgendein russischer Kanal, so 2-3. Das wahrscheinlich jetzt nicht verstehen. Ja, aber ja, normalerweise sind wir da relativ generös, weil wir, wo wir jetzt wieder auf das Thema zurückkommen in Sachen PR, einfach sagen, die Keys generieren wir halt in Chargen und die werden dann versendet. Zum Beispiel machen wir das auch immer, wenn jetzt eine größere neue wird, zum Beispiel die runde Version, die Alpha 10, dann haben wir halt so eine Liste an YouTubern und die werden halt dann alle angeschrieben und kriegen halt einen Key offeriert und das läuft auch mittlerweile automatisiert, aber das machen wir dann. Und ob derjenige den Key jetzt dann nutzt oder verschenkt oder was auch immer, ist nicht so relevant, weil für die PR ist es uns eigentlich wichtig zu sagen, wir haben zumindest ein Grundrauschen erzeugt. Wenn schon ein paar davon über das Spiel berichten oder ein Video machen, dann reicht es uns schon. Und das ist eigentlich das Klassische, wie PR auch damals funktioniert hat, also vor den ganzen Social Media. Das funktioniert eigentlich im Grunde heute theoretisch immer noch so, nur ein bisschen auf andere Plattformen ausgewalzt. Aber früher hatte man seine... Ja, Entschuldigung?
Nein, ich wollte mal kurz einhaken.
Früher hat man seine E-Mail-Liste halt gehabt und hat das bespielt und heute hat man halt seine YouTuber-Liste. Und
ja, verstehe.
Das ist so ein Element, wo gleich geblieben ist, würde ich jetzt behaupten.
Dieser Schritt, kleinen Moment, merkt ihr, was du sagen wolltest, der Schritt, dass man direkt ein Key mitschickt mit dem Anschreiben des YouTubers, Streamers, was auch immer, das ist relativ selten, muss ich sagen. Also ich kann nicht viele. Ja, ich kann das von eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe so eine, ich müsste jetzt raussuchen für irgendein komisches Transportspiel, ich will jetzt auch keine Namen nennen, wobei es wahrscheinlich egal wäre, weil keiner das Spiel kennt, aber da ist ein Entwickler, der hat anscheinend eine PR-Agentur beauftragt und die haben sie nennen es selber ein futuristisches Transport-Tycoon mit irgendwelchen Fluggeräten, keine Ahnung. Hatte ich mir angeguckt, ist schon ein bisschen länger draußen und diese PR-Agentur, die hat mich gefühlt 16 Mal angeschrieben. Ich müsste jetzt nochmal genau filtern, meine E-Mail-Eingang. Und immer mit neuen Schlagworten, hat aber nie einen Key geschickt. Und ich denke mir, wenn es euch so wichtig ist, dass ihr mich hier 16 Mal anschreibt, wieso schickt ihr nicht mal einen Key mit? Also das ist ja als, ich kann mich hier an Arborion erinnern, ja, dieses Weltraum, nennen wir das Elite, Aufbau ist es, ja doch beim Baut seiner Raumschiff, ja. Da kam direkt der Key mit Und das hat ja auch gut funktioniert, weil wir reingucken konnten, weil ich finde, die Steam-Seite damals nicht unbedingt das Spiel repräsentiert hat oder die Faszination an dem Spiel.
Vielleicht tracken die das aber auch genau darüber. Über deine Antwort tracken sie, ob das Erfolg hat oder nicht, diese Mail.
Ja, aber ich bin selber einer, ich gucke mir die Spiele an, die mir angeboten werden. Und wenn mich das Spiel nicht interessiert, antworte ich gar nicht darauf.
Ja, verstehe.
So, und jetzt denke ich mir halt, okay, man kann nochmal eine zweite Mail schreiben. Did you miss my mail? Irgendwie sowas, weißt du, hast du übersehen? Ist es untergegangen? Mhm. Vielleicht auch noch ein drittes Mal, ja? Aber dann musst du nur überlegen, warte mal, die E-Mail-Adresse ist doch vielleicht falsch oder der Typ hat kein Interesse oder die Frau oder wer auch immer, ja? Also ich kann nur schwer nachvollziehen, wieso man dann 16 Mails schreibt. Oder beziehungsweise ich gehe davon aus, dass ich auf einer Mailingliste bin und die ballern wirklich an jeden das einfach nochmal raus.
So wird es wahrscheinlich sein.
Und das ist so penetrant, wo ich dann denke, ey, ich block den bald. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit, ja. Ich meine, es tut mir jetzt nicht weh, diese Mail weiterhin zu verschieben, aber irgendwann denkst du halt so, hey, jetzt aber gut. Ja, also das stößt dann bei mir auf Ignoranz irgendwie dann in dem Moment, weil ich dann so, ey, lass mir die Ruhe. Also das ist ein Unterschied. Also ich finde halt, ich weiß ja, dass eine wenn man einen Key generiert über Steam als Entwickler, kostet einer das ja im Endeffekt nichts, oder? Nee, so bin ich richtig.
Oh, da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Das ist nicht ganz meine
nicht Bereich, deine Welt.
Ich glaube nicht. Nee.
Ich glaube auch nicht. Es gilt als Werbemittel und man generiert. Behaupten wir jetzt mal einfach so, weil ich meine, das war so aus mehreren Ecken war das immer als Feedback.
Ja, so. Das ist ein Grundrauschen der Information.
Genau. Das heißt, man sollte halt nicht inflationär mit den Keys vielleicht umgehen. Also nicht an jeden einfach raushauen. Man muss dann schon wissen, wie du schon sagst, eine Liste von YouTubern, genau, die potenziell Reichweite auch haben. Weil wir sind ja mal ehrlich, es nützt einem ja nichts, wenn er 10 Follower hat oder 100 Follower. Das ist ja, wird wahrscheinlich nicht viel bringen.
Ja, ne? muss man auch ganz ehrlich sagen. Die Liste ist relativ lang. Und wenn wir das zu besonderen Gelegenheiten, jetzt zum Beispiel wieder bei der Alpha 10, rumschicken, dann kriege ich natürlich auch alle Rückmeldungen. Da muss man dann aussortieren, die Leute, die gar nicht mehr existieren, die Leute, die schon sagen, na, eigentlich kein Interesse im Moment. Und die werden dann jetzt halt weiter zugespammt. Also wenn dir jemand 16 Mal einen schickt, dann das ist irgendwie schon merkwürdig. Ne? Das ist halt ein bisschen Management. Das kann man zu einem gewissen Grad automatisieren und dann muss man sagen, was habe ich als PR-Effekt davon mitgenommen? Und wie du schon sagst, es geht an die YouTuber, die natürlich in hoffnungsvoller Weise die größte Reichweite haben, um da ein bisschen Grundrauschen oder auch mehr zu generieren.
Ja. Aber das finde ich halt unsympathisch. Also, ne? Das ist ja ganz viele. Ja,
aber das liegt wahrscheinlich einfach, wie ich schon sagte, also das Ganze mit Social Media und so weiter hat sich weiterentwickelt. Also 5 Jahre, was hat heute einer geschrieben? 5 Jahre sind wie ein halbes Jahrhundert oder so. Ja. Mag durchaus sein, aber die Methodiken, die so gelehrt werden, so auch im PR und Marketing, die entwickeln sich nur langsam. Also das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wo du sagst, wenn einer dich 16 Mal zu... Das ist eine E-Mail-Liste, bin ich mir relativ sicher, wo du draufstehst und kriegst du immer wieder. Und du kriegst dann einen Vermerk, hat nicht geantwortet, kriegst du nochmal eine Mail. Und solange, bis es irgendeinem davon zu blöd wird. Mhm. Ja, das ist halt relativ alte Schule, sage ich jetzt mal. Man nimmt dann mit demjenigen keinen Kontakt aus oder keinen Dialog. Zum Beispiel, wenn mir jemand schreibt, ja, ich habe da jetzt eigentlich kein Interesse und was gibt's da, dann kriegt der auch eine Mail zurück. Also ich beantworte das dann auch alles.
Und, ja gut, aber das mache ich ja gar nicht. Also wenn ich gar nicht reagiere und mich tot stelle,
sollte
man irgendwann mal aufhören und sagen, okay, der hat wohl falsche E-Mail oder kein Interesse, ne? Irgendwie so in der Art. Ja. Also ich finde, wenn du wirklich von jemand was willst, also wenn du wirklich, wenn du einen größeren YouTuber anschreibst und sagst, ich möchte gerne, dass du unser Spiel spielst, dann schick einen Key mit, ja. Also das auch vielleicht als Tipp an die selber sowas machen.
Ja, jetzt bist du aber immer, du bist halt ein größerer YouTuber. Dann gibt's ja auch viele kleine, ich sag mal so um, weiß nicht, 500 bis 1000 bis 2000 Abonnenten. Die haben ja auch eine Base und die sind ja auch nicht unwichtig, würde ich behaupten, oder?
Genau. Also ich sag mal so, also die Liste, die wir rausschicken, ist natürlich sortiert erstmal diejenigen, die relativ viel Reichweite haben. Aber ich krieg auch jeden Tag fast mehrere Anfragen von kleinen YouTuber, also wirklich, also wesentlich kleiner als du jetzt, Hirnsturz. Und da tue ich normalerweise, wenn der jetzt einen Key will und ich gucke mir sein YouTube-Profil und er sagt, ja, er macht ein bisschen was, er macht aktuell und dann kriegt er normalerweise auch einen Key. Also mir ist jetzt noch kaum jemand untergekommen, wo ich sage, nein.
Und, nee, dann, dass man mich nicht missversteht. Ich meinte das aus Sicht der PR-Menschen. Also wenn du jemanden anschreibst, einen größeren YouTuber,
ja, ja.
Und sprichst du davon Erfolg, dann schick einen Key mit, das meinte ich.
Genau,
also völlig
korrekt, ja.
Na gut, dann müsste man 2 Mails machen. Einmal für erste Klasse und einmal für zweite Klasse.
Nee, und das wird mit Sicherheit so passieren in irgendeiner Form.
Ja, wahrscheinlich schon.
Aber also, das ist genau wahrscheinlich der Punkt. Die klassische PR ist halt mehrheitlich ein Richtungsweg. Und ich sende was raus und ich kriege vielleicht eine Rückmeldung dazu.
Ja.
Und was wird das
ja halt irgendwo oben mit der Gießkanne funktionieren, ne?
Genau,
also ja. Anders kannst du es ja fast gar nicht mehr. Du kannst ja nicht jeden einzeln anschreiben mit einem lieben Anschreiben und so, lieber Herr Hirnschutz zockt, Bingas, aka Sebastian.
Genau. Ruhig ein bisschen näher ran, wollte ich sagen. Sprichst du dran vorbei.
Na toll.
Tut mir leid, nein, ich gucke immer noch auf den Pegel. Ich sag das mal im Hintergrund. Ich meine, ich bin ja, du kennst mich, Mr. 200%. Ich gucke die ganze Zeit auf den Pegel, denk. Wenn Christoph ein bisschen ruhiger wird.
Ist er so laut, was ist los?
Genau, da denke ich mir, ich denke die ganze Zeit im Nachgang, oh Gott, müssen wir in die Aufnahme reinhören? Weiß ich nicht. Ich lasse jetzt so laufen.
Danke, ja. So.
Tut mir leid.
Sprichverlust zerstört.
Ja, es ist bei mir, es ist.
Nee, also, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich war, aber.
Entschuldigung.
Ich denke, anders funktioniert's halt nicht. Du musst irgendwo den Spam auspacken, weil auch die Masse an YouTubern ist ja enorm und jeder hat irgendwo nur eine kleine Schnittmenge an Kunden, also an Zuschauern und überall ist ja auch ein potenzieller Kunde. So.
Entschuldigung.
Christoph ist dran.
Ja. Jetzt bin ich. Ich glaube, Jack, deine Frage war, ob der kleine YouTuber nicht auch wichtig ist. Also der jetzt.
War ja eine Aussage, richtig, ja.
Genau.
Und ist ja definitiv.
Habe ich vielleicht eine ganz interessante Betrachtung, habe ich heute nochmal extra nachgelesen. Und zwar, natürlich greift man sich aus PR-Sicht immer die mit der größten Reichweite, aber es gibt da so eine Regel, die alte heißt Nielsen-Regel und die neuere gibt ein bisschen abgewandelt und das heißt die 90-9-1-Regel. Das heißt, es gibt in einer Community oder insgesamt 90% Lurker, also Leute, die nur dabei sind, irgendwie lesen und so weiter, also quasi nur Zuschauer oder Zuhörer.
Ja.
Dann gibt es 9%, die kommentieren, also aktiv beitragen und 1% kreativ, also die wirklich Blogs schreiben oder wenn ich es jetzt mal verkasse, wenn Minjas ein Video macht und das streamt und Jack ist dabei, dann wird Jack die 1%, weil er als Creator mit beiträgt quasi und damit es multipliziert. Die Regel ist insofern wichtig, weil man natürlich sagen kann, naja, wenn ich das 1% jetzt überzeuge oder vielleicht auch die 9%, erreiche ich theoretisch, wenn die denjenigen gerade zuschauen, natürlich vielleicht auch den Rest, der dahinter steht.
Ja, genau, ja. Gute Rechnung, ja.
Ja, das mittlerweile durch Social Media ist sogar anders. Da sind es, wie heißt jetzt die 10,
bei Jack sind es 120, ja. Wenn Jack dabei ist, dann sind es mehr.
Also was ich damit sagen will, der Rückkanal, was früher mal einfach PR war, der Rückkanal, was wir machen jetzt gerade im Community-Management, was jetzt keine klassische PR ist, aber eigentlich sein sollte und da gibt es auch viele Diskussionen dazu und gerade jetzt auch noch mit Social Media dazu seit 2013, 14 und so weiter, sollte eigentlich dazu dienen, die PR dahingehend zu unterstützen, einen Rückkanal zu bilden. Also nicht nur sagen, wir machen hier die Gießkanne und werfen da was ins Volk und irgendwas bleibt schon hängen und irgendwo entsteht dann schon ein Infekt, weil wir wissen, wenn wir so und so viel Geld investieren, dann kommt so und so viel rum. Und das ist eigentlich die Änderung, die mit Social Media dann passiert ist. Weil dieser Rückkanal sich so fruchtbar erwiesen hat, dass jetzt mehr Leute kommentieren. Also es ist jetzt nicht mehr die 90-9-1-Regel, sondern mittlerweile 10-20-70. Also das hat sich fast verdoppelt, also ein Drittel, zwei Drittel mehr. Und diese Rückmeldung ist halt dann wichtig. Das heißt, ich habe mehr Creators. Das sieht man jetzt auch natürlich, und das sehen wir vielleicht auch ein bisschen jetzt beim Thema, bei YouTube. Es ist mittlerweile ja nicht mehr eine ganz so große Hürde, ein YouTube-Video zu machen, sag ich jetzt mal ganz platt, im Vergleich zu vor 10 Jahren.
Richtig.
Und, ne, also die Hürde liegt relativ niedrig. Und als Folge daraus haben wir natürlich sehr viele Kanäle, die auch jetzt speziell im Gaming-Bereich einfach mal ein Let's Play machen. Und die dann vielleicht halt nur, keine Ahnung, 100 Zuschauer haben oder 50. Und um die müsste man sich eigentlich auch kümmern, weil das sind im Prinzip die 10% oder 1%, die einen Pool an Zuschauern hinter sich haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Minjas oder bei Jack mitschaue, dann bin ich ja einer von dem Pool, der euch zuschaut. Und wenn jetzt Hirnschutz sagt, das ist das Spiel und das ist gut und so weiter und so fort, dann lasse ich mich vielleicht davon überzeugen. Mhm. Und
also ich glaube,
das ist mir schon mehrfach passiert übrigens, was habe ich gekauft? Satisfactory und ich habe mich da schon ein paar Mal inspirieren lassen, um meine Festplatte zu füllen. Also sprich, dieses funktioniert. Das ist dann jetzt weniger PR, sondern das ist mehr dieser neuere Zweig von Social Media und Community Management. Also ich würde sagen, dieser Anteil ist wichtiger geworden und der macht auch den wesentlich größeren Anteil in meiner täglichen Arbeit aus eigentlich mittlerweile.
Also ich behaupte auch, und das denke ich, kann man auch widerlegen oder wie auch immer oder zustimmen, dass es meines Erachtens nicht auf die Größe des YouTubers ankommt. Also bis zum gewissen Grad. Natürlich jemand, der vielleicht 50 Zuschauer hat oder Abonnenten, und jemand, der 50.000 hat, ist natürlich ein Unterschied einfach wegen der Masse, die erreicht wird eventuell. Aber es gibt, gibt es viele YouTuber heutzutage, große Kollegen, die kaum noch Reichweite generieren. Also sprich, ihre Videos werden kaum geguckt. Das gibt's ganz häufig. Also das sehe ich auch immer wieder. Ich gucke mir immer ganz, ganz gerne mal Social Blade an. Das ist ja eine Statistik, wo man von den einzelnen YouTubern, Streamern sehen kann, wie viel Unique Viewers haben sie, also wie viel eindeutige Zuschauer haben sie, wie viel generieren sie an Aufrufen und so weiter. Und dann auch nochmal unabhängig davon, von Aufrufzahlen auf Videos, ist es meines Erachtens auch eine Art, wie man die Spiele verkauft, ne? Also, oder verkauft in Anführungszeichen, also, oder anpreist. Also, was mir persönlich wichtig ist, und ich glaube, dass ich das auch ganz gut hinbekomme in meiner Arbeit, ist, dass ich niemand irgendwas verkaufe, nur weil ich irgendwie dadurch bezahlt werde oder beeinflusst werde durch den Macher des Spiels. Ja? Genau. Also, dass ich das aus Überzeugung mache, weil ich sage, mir gefällt das so gut, das kann ich gut verkaufen, weil ich davon überzeugt bin. Und unabhängig davon, ob ich dann Key kostenlos kriege oder gar bezahlt werde oder sowas in der Art, denke ich, ist das wichtig, dass man da authentisch rüberkommt und das halt praktisch vermittelt, dass das Spiel wirklich Spaß macht oder dass das Geld wert ist, dieses Spiel zu kaufen. Ne? Und genau. Ich denke, dass dann auch große YouTuber teilweise das nicht unbedingt haben könnten, obwohl sie eine große Reichweite haben, aber sie müssen ja auch, sagen wir mal, den Spielspaß mit dem Spiel vermitteln. Ja? Also genau. Bin ich von überzeugt. Also,
Jackie.
Nee, du.
Das ist, was ich rauf wollte, weil das steht eigentlich ein bisschen dahinter. Klar, ne, die Großen sind immer die, wo die Reichweite treiben, aber wenn du jetzt da zum Beispiel Avorion habe ich mir gekauft, nachdem ich das bei dir gesehen habe, selbst wenn du nur 10 Zuschauer gehabt hättest, ich hätte es mir trotzdem wahrscheinlich gekauft, weil du hast es präsentiert und ich habe gesehen, das gefällt mir. Und vorher habe ich nie von diesem Spiel gehört. Ich gucke nicht jeden Tag mein Steam-Dings durch, was das Neues ist. Und deswegen, es kommt auf die Präsentation an und erinnert euch, vor, ich weiß nicht wann, das ist ein paar Jahre her, oder? 2-3 Jahre, ist die ganze Diskussion über gekaufte Reviews und gekaufte Streams und ich präsentiere das, weil ich das gekauft, also weil es jemand gekauft hat und ich präsentiere das im Let's Play, aber eigentlich mache ich Werbung und verkaufe das für den Hersteller dafür. Ja. Und ich mag mich erinnern, das war eine größere Diskussion, sodass das jetzt alles gekennzeichnet werden muss und so weiter und so fort. Also dieses quasi vorzutäuschen, zu sagen, oh, ich spiele das Spiel, weil es mir Spaß macht, aber eigentlich steht da irgendwo ein Werbebanner rechts unten, das ist halt, da würde ich mich jetzt nicht davon überzeugen lassen, weil ich finde persönlich, meine Meinung, das merkt man irgendwann.
Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Also ich glaube nicht, dass der Zuschauer ist klug genug, sage ich jetzt, dass der merkt, wenn der Darsteller quasi das nicht ernst meint. Und wenn das so gekünstelt rüberkommt, dann kommt auch bei ihm, der ist ja nicht doof, der sieht ja, dass das Spiel scheiße ist, sag ich jetzt mal im Salopp. Sicherlich gibt's Leute, und deswegen mit der Gießkanne, die das dann kaufen, weil XY hat gesagt, das ist gut, kriegen das aber schnell mit und geben es vielleicht wieder zurück. Und das sieht man ja dann nicht mehr, wie sich die Kurve wieder gerade zieht quasi. Also ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, kleine YouTuber zu fragen oder zu unterstützen in so einem Sinn, denn auch dieses Genre jetzt gerade jetzt bei Empyrion ist ja jetzt auch nicht so groß. Also es gibt ja nicht viele große YouTuber oder Streamer, die das machen, ne?
Die Empyrion spielen?
Die so Science-Fiction, Minecraft
ja, ist halt auch ein bisschen
Spiel, ne?
Sparte.
Ja, es ist Sparte, genau. Und ja. Deswegen denke ich auch, ist es auch total wichtig, da Leute zu haben, die die da, ja, Spaß machen. Also die da Spaß also dran haben.
Bei mir persönlich führt dieses, wenn da irgendwo Werbung drin steht oder sowas oder Paid Video oder so ein Kram, ne? Automatisch zu, ich sag mal, jetzt gefühlt 70% auf, denk, jo, ist schon klar. Findest du geil? Nee, findest du nicht geil. Du machst wegen, ja, nee, wirklich. Also ich finde persönlich, auch die ganzen Kollegen von mir, wenn du dann irgendwie eine Insta-Story siehst und dann steht da Hashtag Werbung, dann denke ich schon so, oh Mann, ey. Kannst du nicht mal was
persönliches posten? Hast du gar keinen Bock eigentlich zuzugucken,
ne? Nee, habe ich, also wirklich nicht. Also weil A, bin ich nicht der Typ, B, verstehe ich, yo, das ist dein Job, du musst damit dein Geld verdienen. Aber wenn der Großteil aller, was du vorgesetzt bekommst, bezahlt sind und mit Hashtag Werbung gekennzeichnet sind, ja, dann denke ich halt so, ah nee, also das ist für mich ein Grund, diesemjenigen halt nicht so viel zuzutrauen, dass er mir das Spiel empfiehlt oder weil das geil findet, ja.
Also, aber das ist halt, was PR aktuell ja nach wie vor macht. Also gibt ja bei Electronic Arts und bei allen anderen Film Activision und querbeet. Ist das YouTube-Feature mit dem bekannten YouTuber ist ja nichts Neues mehr. Das war mal ein Highlight und so, und es gibt es ja relativ regelmäßig, speziell um Messen herum.
Ja, wo die Leute eingeflogen werden, um in Schweden Battlefield 5 zu spielen und so ein Kram. Ja. Und dann ist es tatsächlich erstmal, dann ist es aber auch ganz kurz gehypt bei denen und bei der Community.
Genau.
Aber das hält ja auch irgendwie null.
Und danach
ist
nichts mehr.
Ja. Also gerade Battlefield 5 ist ja das beste Beispiel eigentlich, wie PR-Arbeit nicht funktioniert oder wie sie außer auch in die Hose gehen kann.
Der geschätzte Kollege Sigismund hält die Fackel hoch. Aber
der hält die Fackel hoch, ne? Ob der da noch...
Nee, es ist sein eigenes Interesse, glaube ich, ganz stark. Also das ist sein, er ist einfach ein Battlefield-Fan und war schon immer und der Tor des Monats war schon immer einfach Battlefield addicted und ich glaube, dem nehme ich das zum Beispiel ab, ja, und der erklärt das ja auch immer ganz schön, ja, wenn der mal für Samsung irgendwie einen Monitor vorstellt, solche Sachen. Also ich persönlich mache ja sowas gar nicht oder so gut wie nie. Also ich habe zweimal eine Bezahlgeschichte gemacht, beziehungsweise einmal für einen Monitor vorgestellt. Dann habe ich gemerkt, Tech-Reviewer werde ich nicht. Und gerade bin ich wieder angefragt worden, ob ich nicht, was war jetzt, BenQ zusammenarbeiten möchte. Und aber das muss für mich auch Sinn machen, ne? Also die sagen dann, ja, einen Monitor suchst du ja aus, den stellst du mal vor und so weiter. Und dann denke ich mir so, ja, macht für mich keinen Sinn. Also das muss ja dann auch eine Verbesserung in irgendeiner Form sein. Warum lege ich mir einen neuen Monitor zu? Weil er größer ist, weil er...
Größer, schneller, stärker, lauter.
Irgendwie sowas, was besser ist. Und ich kann nicht einfach einen neuen Monitor, wie soll ich das denn verkaufen, ja? Also da bin ich auch nicht... PR-Mensch zu.
Da ist die Gier in dir nicht zu groß, ne? Groß genug. Ja, das ist schade eigentlich.
Nee, bei mir also, ist es wirklich so, dass ich mittlerweile Aufträge oder Angebote ablehne, weil es mich einfach null interessiert und das sind teilweise, reden wir von mittleren vierstelligen Summen.
Ja. Das ja? ist ja
also die wirklich Größe sehr auch hoch gut sind.
Bezahlt, ja.
Und ich denke mir halt immer so, was, ihr zahlt für den Kram so viel Geld?
Das ist es wert, ne?
Das ist so, also es wird so bezahlt, es wird immer weniger. Also ich glaube, dass du immer mehr weniger erwarten kannst, weil ich glaube auch, dass das rückläufig ist. Oder ich weiß nicht, da kann Christoph vielleicht noch was zu sagen. Also siehst du den Effekt, einem YouTuber zusammenzuarbeiten? Ist das, also jetzt mal unabhängig davon, ob er bezahlt wird, weil ich glaube, wenn er bezahlt wird, hat es meines Erachtens noch einen schlechteren Effekt, habe ich das Gefühl. Weil auch einige andere so denken. Aber mit YouTubern zusammenzuarbeiten, ist das rückläufig? Also das was da zurückschwingt
in der Firma? Das ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Vielleicht ein kurzer Rückgriff, also wo du sagst, das mit dem Influencer und dem Feature und so, wo du sagst, das ist nicht so gut gelitten. Also das stimmt, es mag sein. Ich will es jetzt auch gar nicht aburteilen oder zu lange ausholzen. Natürlich hat es seine Berechtigung, wie du schon sagst. Es wird sehr oft genutzt und du kriegst da oft Angebote. Und das ist mittlerweile einfach ein ganz normales Mittel im Marketing-PR-Mix geworden. Also man sagt, wir machen ein YouTube-Feature und da hat die Reichweite. Und die laden wir dann mal ein und egal, ob das als Werbung gekennzeichnet ist, Schaffungsaufmerksamkeit. Kann man so, also es wird ganz, also es ist nichts Ungewöhnliches, würde ich jetzt sagen mehr. Kann man geteilter Meinung drüber sein, aber von der Warte des PR oder Marketings heraus ist das ein legitimes Mittel. Früher waren es halt die Werbeanzeigen in Zeitschriften.
Ja, dann und heute lädst du den YouTuber ein, der ein
Video macht. Genau, dann war es ja, Blogs. Ich, Ich habe das aktiv ja noch mitbetreut, wo damals die Fanseiten noch das alte YouTube waren. Also die sind eingeladen worden und haben dann auf ihren Fanseiten darüber geschrieben. Also das ist schon alles nichts Ungewöhnliches. Man muss halt sehen, was man draus macht. Bei YouTube war halt der Punkt, wo dann viel unter der Hand gemacht wurde und es dann hinterher rauskam. Und deswegen hat es insgesamt in der Wahrnehmung wahrscheinlich ein bisschen gelitten. Und speziell, wenn jetzt jemand etwas vorstellt, was als Werbung getaggt ist, dann muss man wahrscheinlich als mündiger Zuschauer, nenne ich das jetzt mal so, vermehrt darauf achten, was wird da gezeigt. Also nicht, ob der jetzt jubelt oder die ganze Zeit irgendein Feature hochlobt oder kritisiert, sondern was wird aktuell wirklich gezeigt. Also das ist mein Reflex an das Sagen, dass ich halt dann genauer hinschaue auf das, was im Video zu sehen ist.
Verstehe.
Ne? Also das,
du meinst jetzt, ob das gescriptetes Gameplay ist oder ob das wirklich echtes Gameplay ist? Oder?
Das ist vielleicht wie man jetzt nicht mehr wirklich... Mal ehrlich, wenn ich jetzt irgendeine Werbung eingeblendet bekomme, mittlerweile, ich blicke da nur noch zur Seite hin. Und früher ging es mir in den Video, in den Spielezeitschriften so, irgendwann hat man das halt überblättert. Und dann hat es einfach nicht mehr so gewirkt. Ja. Und das ist so ein bisschen Medienkompetenz. Und dasselbe muss eigentlich auch, würde ich jetzt mal den meisten unterstellen, einfach heutzutage, wenn man dann sagt, oh, der ist eingeladen worden in einem bestimmten Event, und dass man dann schon ein bisschen kritischer hinschaut, was genau gezeigt wird und jetzt nicht wie der Fan nur an den Lippen hängt und dann ohne nachzudenken irgendwas kauft. Also das verbuche ich einfach unter Medienkompetenz und ich würde mal einfach jetzt voraussetzen, die ist durch die lange Zeit, also in Anführungszeichen lange Zeit, in der jetzt die sozialen Medien, YouTube und so weiter existieren, durchaus schon gewachsen.
Aber glaubst du, die ist gewachsen und auch vorhanden, aber noch nicht bei jedem, sage ich jetzt mal
wahrscheinlich. Das mag sein, ja.
Glaubt ihr denn, dass nach meiner Vorstellung haben die Followerschaft, die ohne großartig nachzudenken und einfach kauft, dass die eigentlich geringer ist und gar nicht diese Kaufkraft hat, oder? Sehe ich das falsch? Oder ist das, jetzt denke ich da falsch, weil allein hier so Fortnite und so weiter, wo ja irgendwelche Skinpacks monatlich gekauft werden oder so ein Kram, eigentlich noch viel mehr Kaufkraft haben und noch viel mehr ohne nachzudenken einkaufen? Oder ist das dann auf das Spiel bezogen, weil es so ein Spiel wie Fortnite ist und gar nicht mal jetzt ein neuer Titel, der vorgestellt wird?
Das ist wirklich schwierig zu beantworten. Das kann natürlich sein, zum Beispiel, wenn jetzt deine ganzen Freunde irgendwas spielen. Und dann ist die Chance groß, dass du das auch kaufst. Also das ist auch diese 90-9-1-Regel oder diese 10-20-70-Regel. Zu sagen, wenn die Mundpropaganda stimmt und jetzt meine Vierergruppe oder meine Kumpels ein Spiel spielen, ist die Chance groß, dass ich mir das auch zulege. Ist mir früher auch schon passiert, wo ich dann speziell meinte, ja, das Spiel ist jetzt nicht meins, aber naja, man hat es halt dann zusammen gespielt und war recht kurzweilig. Aber so passiert es dann an. Ich denke, das ist heute nicht anders. Mit den YouTubern oder den Influencern insgesamt wird es ein bisschen mehr orchestriert. Zu sagen, das ist jetzt das neue Spiel, das ist der heiße Scheiß und kauft es mal. Oder beziehungsweise ich finde das gut und wenn man da jetzt glühender Fan ist, dann kann es durchaus sein, dass man dann da auch zugreift. Ich glaube, damit wird durchaus kalkuliert. Das ist nicht bei allen passiert und dass viele da kritisch genug sind zu sagen, was habt ihr neulich diskutiert mit dieser Kickstarter-Kampagne, wo man sagen muss,
Raw war
muss man genau. Vielleicht ein bisschen heutzutage auch mehr aufpassen. Das ist wie früher mit der Werbung, das ist wie damals, als E-Mail neu war, so sich diese neuen Werbe- und Marketing- und PR-Medien nutzen ja im Grunde immer dieselben Reflexe und man härtet so ein bisschen dagegen ab. Und vielleicht ist das auch, was du sagst, ob das vielleicht der Effekt abnehmend ist, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ich habe da keine Zahlen oder sonst wer dafür. Aber ich glaube, je mehr so ein Stilmittel gebraucht wird, desto weniger verfängt es dann am Ende. Dann denkt man sich, ach ja, das ist wieder ein Feature, habe ich schon gesehen und so weiter und so fort.
Aus meiner Sicht, ich sehe halt solche Videos, ich sehe halt immer Insta-Stories, das ist halt so für mich das, wo die meisten dann ja auch auf die Schnelle irgendwie ein kurzes Video raushauen, ich bin jetzt da und da und ich denke mir immer so, mir ist eigentlich scheißegal, wo du bist und du bist halt irgendwo unterwegs und du spielst irgendein Spiel, was wahrscheinlich langfristig nicht wirklich jeden interessiert, das sind meist die großen AAA-Titel, die dann auch diese großen Reisen organisieren, ja, und dann lädt zum x-ten Mal EA oder Ubisoft oder wer auch immer, lädt dann ein, um ihr Spiel zu präsentieren. Und
ist ja irgendwie auch jedes Jahr das gleiche, ne? Hast du das Gefühl, jetzt letztes Jahr ist er für Battlefield 1 nach Schweden gefahren und dieses Jahr fliegt er für Battlefield 5 und auch, aber weil Activision auch Bock hat, für Call of Duty Black Ops 4 noch irgendwo hin. Ne?
Ja, wie gesagt, mittlerweile ist das der normale
Das ist ja klar, das macht Sinn, ja. Die wollen ja auch, dass man, und die wollen ja diese Reichweite nutzen und da mit Geld verdienen im Endeffekt, ja. Denn Printmedien funktionieren nicht mehr. Also
das ist absolut, absolut.
Global gesehen. Also muss man ja irgendwie Werbung raushauen und so Handywerbung, wie du schon sagst, guckt ja keiner mehr hin. Die versuchen ja auch schon so Let's Plays, Streamer oder wie auch immer nachzumachen, so YouTube-Videos nachzumachen, um eine gewisse Aufmerksamkeit wieder zu bekommen. Ich habe da eine Werbung gerade im Kopf, Kings of Civilization, Kings of, keine Ahnung, da steht einer vom Greenscreen, so wie du jetzt gerade, und sagt, das Spiel hieß eigentlich mal so und da, auf Englisch halt so. Und dann denke ich mir, was soll denn das jetzt?
Also, wer bist denn du?
Wer bist du? Und es interessiert mich nicht, ich habe dich nicht angeklickt, ne? So, also, aber die versuchen halt schon das auch darzustellen, das ist Werbung, aber vielleicht gibt's Leute,
du meinst
denen
jetzt
das
bewusst,
gefällt, so.
Bewusst so rough
zu imitieren.
Produziert. Okay.
Bewusst zu imitieren. Ja, genau.
Weil sie gewohnt sind, dass es Influencer präsentieren und aber es ist im Endeffekt eine Werbeagentur, die dann aber sagt, wir machen es auf dem Style. Okay, krass, ist
da
mir noch nicht
so
aufgefallen.
So Mobile Games, die weiß ich nicht, irgendwelche, da kannst du dann wahrscheinlich so Skins ziehen oder Heroes ziehen oder so Kram und dann freut er sich ein Riesenloch und das Handy explodiert quasi, weil es so übersteuert. Wie der sich freut über diesen ganz tollen Skin, Hero, whatever. Krass. Und da denke ich mir, das ist gefaked, nur damit es so aussieht, als wenn es
jetzt ein einflussreicher Influencer wäre.
Ja, genau. Hm. Ja, genau. Das ist also krass. Und
im Grunde sind es die alten Advertorials nur eben angepasst auf die aktuelle
moderne Zeit.
Genau. Genau. Hm. Ja. Genau.
Ich habe jetzt zum Beispiel eine Statistik, ich weiß nicht, ob die von diesem Jahr ist, von einem Aggregator von Hootsuite, dass zum Beispiel, dass in Deutschland die aktivste Social-Media-Plattform sei mit 76% YouTube. Und dann kommt erst Facebook, also mit 63%. Also von daher, auf Bewegtbild zu setzen und wie halt heute das Thema ist mit Influencer und YouTuber, ist quasi die Aussage, jeder kann Influencer werden. Ja. Was mich auch immer viel, um mir einen Quereinschub zu machen, was mich auch immer viel erreicht, ist, wie sieht es dann mit der Monetarisierung aus? Was darf ich denn da machen? Also kriege ich mehrere Mails? Wir haben da zwar so ein Skribbel, dass die Leute dürfen und so weiter, aber wenn wir sowas anbieten mit Key oder so, ist natürlich auch die Monetarisierung. Und zu sagen, ja, wenn ich jetzt ein erfolgreicher Influencer wäre, verdiene ich mehr Geld damit. Also das ist so ein bisschen so eine selbstbestätigende Sache, die dann in Influencer-Specials oder in diesen Features, der immer gesagt hat, wenn du erfolgreich bist, kannst du auch mal dazu eingeladen werden. Also das zieht so ein bisschen mit Absicht nach, um quasi das Interesse an dieser PR und Marketing-Schiene hochzuhalten. Ist jetzt nicht illegitim oder so, also das ist ganz, ganz natürlich, würde ich jetzt sagen, das so zu machen, aber kommt halt auch mit dazu. Da ist so ein bisschen ich kann mit Let's Plays Geld verdienen. Ich weiß, das ist speziell halt ein Thema, das ist jetzt nicht so auf meiner Schiene, das ist jetzt mehr, wo ihr was dazu mehr zu sagen könnt,
aber
das spielt auch so ein bisschen mit rein dann.
Das finde ich ja sehr interessant, dass es das heutzutage noch so intensiv gibt, weil ich kann mich erinnern, dass es, als ich mit Let's Plays begonnen habe, durch das Let's Play Forum, das war so der Einstieg für mich, um sich auch ein bisschen zu informieren, wie macht man Sachen, wie fragt man an, da gab es dann Listen von verschiedenen PR-Firmen, also den größeren wie Ubisoft und so weiter, bei dem man dann einen Kontakt hatte, wie man anfragen kann, ob man das Ganze monetarisieren darf. Ne? Weil es ist ja immer noch das Recht liegt ja immer noch beim Ersteller. Und prinzipiell ja, aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, aber es liegt wahrscheinlich aus meinem eigenen Dunstkreis auch heraus, dass es eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist. Also dass dieses, ich nenne es mal Unrechtsbewusstsein, darf ich dieses Video aufnehmen und monetarisieren? Also darf ich da Werbung draufschalten, wo ich mit Geld verdiene? Eigentlich rückläufig wäre, oder? Ist das, also kriegst du vergleichbar zu 2015 immer noch ähnlich viele Anfragen? Darf ich es monetarisieren?
Also ich würde sagen, es sind weniger geworden. Aber was eigentlich primär daran liegt, dass wir recht auf der Seite halt darauf hinweisen direkt. Also ich finde jetzt einfach die normale Anfrage nicht. Und ich habe das, ich will jetzt da nichts Falsches erzählen, aber bei vielen anderen ist das ähnlich. Sie sagen, ja, wir geben das relativ pauschal frei und gerade bei den kleineren Entwicklern und so die Garagenentwickler, die halt so Mini-Team sind und da jede Exponierung über PR oder über ein YouTube-Video gerne nehmen, es ist halt relativ einfach zu sagen, ja, natürlich darfst du das machen.
Hm. Mach halt keinen Unsinn. Ich glaube, das wäre auch doof, als Entwickler zu sagen, nein, bitte mach das nicht. Bohemia war das so einer, glaube ich, ne?
Bohemia hat gesagt, war ganz schwierig. Da musste man sich, da gab es aber ein...
da gab es was man reinnehmen musste sonst.
Man hat sich in eine Liste eingetragen damals und hat dann unter das Video geschrieben, this video is distributed by und Copyright und so weiter. Also da gab es praktisch einen kurzen Satz, der nochmal erklärt hat, wie die Rechtslage sozusagen zu dem Video ist. Das war einfach nur, damit man halt, damit die, wenn die in ein Video reingucken, gucken in die Videobeschreibung, hat er bei uns angefragt oder sowas in der Art.
Genau.
Das war schon, aber das, ich finde es trotzdem interessant, dass es das so noch gibt. Also gerade, ich mache halt viel Indie-Games, da ist es halt meistens problemlos, ne? Und bei größeren schwieriger. Aber dass es das so noch gibt, finde ich doch sehr spannend, ja, dass es immer noch gibt.
Also von meiner Position, ich mache jetzt ja relativ lange schon für Alien und da handeln wir das ja mehr unkompliziert. Mich interessiert dann halt immer, warum fragt der User das? Hat er mit anderen schon ein Problem gehabt? Macht er das, weil es ihm irgendwo geraten wurde? Ist halt für mich jetzt schwer vorzustellen, was man dagegen haben könnte, wenn der User irgendwie das monetarisiert. Ich kenne das aber auch von früher jetzt auch noch anders, wo relativ, jetzt Anfangszeiten von YouTube oder so, relativ feste Regelwerke gemacht wurden, was du zeigen musst, das durfte dann auch nicht jeder und so weiter. Aber ich glaube, das vielleicht ist das, was du meinst, Minjas. Ich glaube, davon haben sich die meisten, die in der Richtung was machen, Richtung YouTuber, Richtung PR schon größtenteils verabschiedet. Wenn es jetzt nicht die ganz speziellen Influencer-Events sind, zum Beispiel, wenn du jetzt nach Schweden oder was auch immer wohin, Dings, dann sind gewisse Regeln zu beachten, die sich aber meines Wissens nach eher darauf beziehen, dass du halt nichts zeigen darfst, was du jetzt behind the screens gesehen hast, sondern du kriegst halt dann das, was du aufgenommen hast, was du ausgezeichnet durftest, das darfst du ausstrahlen und
da was gibt's du sonst
erklären. Ne, NDAs und so weiter.
NDA gibt's oder halt einen Termin, ab wann du was zeigen darfst. So. Das sind ja die Großen, wissen das und fragen ja auch dann gezielt nach und das mache ich ja selber auch und frage danach, gibt's einen Zeitpunkt, ab wann ich das zeigen darf und so weiter. Also das gibt's ja ganz häufig. Und viele PR-Agenturen geben ja auch erst Keys raus, wenn es dann wirklich auch so ist, dass was gezeigt werden darf. Also oder das in der Woche, ne? Also das ist relativ eingespielt. Und ich glaube, dass man dann auch Leuten, die das schon länger machen, dann das euer zutrauen kann, dass sie das verstehen und beherzigen den Rat und so weiter. Aber würdest du sagen, dass ich diese, also klar, seit 2015 und auch durch die ganzen, dadurch, dass YouTube und diese ganzen Let's Plays immer mehr Lobby bekommen haben, hast du das Gefühl, du hast jetzt nur ein Spiel, ne? Also machst ja keine PR für ein Pamphlet, also bist ja nicht Marschreiter oder wie wir da alles haben.
Im Moment, sagt er.
Im Moment nicht. Du hast schon für mehrere gemacht, aber du bist jetzt keiner, der wie bei einer großen PR-Agentur sitzt und mehrere Spiele betreut, sondern halt jetzt ein spezielles hauptsächlich.
Also oder ich persönlich
Genau.
Also ich persönlich mache jetzt seit längerem mehrheitlich nur Empyrean.
Empyrean, okay. Glaubst du, dass sich das, dass das immer noch so ein großes Ding ist? Also wächst das oder kommen immer mehr YouTuber oder neuere YouTuber dazu, die dann sagen, ich möchte euer Spiel spielen? Oder hast du, wie siehst du das? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen abflaut eigentlich, oder? Also das Interesse, ein YouTuber zu werden und dann hier groß Let's Plays zu machen, ist das immer mehr nach deinem Gefühl? Oder? Also jetzt Empyrean ist wahrscheinlich schwieriger, weil das Spiel halt schon so lange raus ist, ne? Das ist,
Also ich krieg immer noch konstant Nachfragen. Also das hat sich jetzt im letzten Jahr nicht wirklich geändert, aber das kann schon sein, weil es ein bisschen mehr zur Normalität geworden ist. Vielleicht machen das viele auch, wie du, so sagen, ich kaufe mir das Spiel und dann mache ich das, weil ich Bock habe. Weil ich das am Feierabend mache und ob mir da jetzt 5 oder 50 oder 500 zuschauen, das ist mir völlig Wumpe. Und das kann durchaus sein, dass das einfach deswegen weniger wird und sich
wobei
vielleicht
mehr gerade bei Empyrean, was ja schon lange draußen ist, da reden wir jetzt ja von 4 Jahren oder sowas, und wenn du da heutzutage immer noch konstant Anfragen hast, bedeutet das ja, dass immer wieder neue nachkommen, die das spielen, Let's Playen wollen.
Das sind auch die bei mir als E-Mail ankommen, das sind jene, die eigentlich vorher noch nicht von uns gelistet waren. Deswegen das sind halt meistens manchmal kleinere und die, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt, die kriegen trotzdem einen Key aus den Überlegungen, die ich vorhin erwähnt habe. und so, aber es kommt durchaus regelmäßig neue ran. Also von daher, also im letzten, ich merke jetzt aktuell nicht, dass es jetzt speziell auf Imperium bezogen abnimmt. Es kann sein, dass es insgesamt weniger jetzt was Besonderes ist und das ist mehr so was, was man als Hobby mittlerweile macht, weil halt die Einstiegshürden, ein Spiel aufzunehmen, bei Twitch oder bei YouTube zu streamen, relativ gering mittlerweile sind. Und das kann ich ja selbst mit Steam im Overlay direkt machen. Also von daher ist vielleicht jetzt nicht mehr die große, die technische Hürde. Und es ist halt mehr, wenn jemand früher gespielt hat, dann hat er normalerweise keine Anbindung ins Internet gehabt. Dann hat er für sich gedaddelt und vielleicht noch mit ein paar Leuten im Teamspeak, im Multiplayer und so weiter. Und heute ist es vielleicht so ein bisschen die Veränderung, die durch diese Öffentlichkeit in Social Media und so weiter stattgefunden hat, dass man das heute jetzt halt auch, wie man früher für sich gespielt hat, jetzt halt auch den Stream laufen lässt. Sammelt da ein paar Leute ein und ist halt ein bisschen was anderes.
Wie siehst du das Verhältnis zwischen YouTubern und Streamern? Hat sich das mehr verschoben?
Ich würde fast behaupten, dass Streamer mehr geworden sind. Mhm. Also das generell.
Denken wir auch,
ich würde mal folgende These wagen. So sagen, das YouTube, also dieses YouTube bietet ja auch Streams, aber ich meine jetzt aber nur das Video, also das VOD, ist mehrheitlich rückläufig, weil, also für mich jetzt zum Beispiel auch, ich gucke im Moment mehr Streams und weniger Videos, die abgelegt sind. Ja, weil ich in den Streams, wie jetzt zum Beispiel bei dir heute oder wenn ich halt sonst Zeit habe, kann ich direkt interagieren und das finde ich aktuell viel wichtiger. Und ich denke, das haben auch mittlerweile viele andere Spieleentwickler für sich entdeckt. Es ist noch nicht ganz so der Trend, aber man sieht es deutlich, dass größere Spieleentwickler, ich folge halt noch ein paar anderen, zum Beispiel World of Tanks habe ich mal gespielt und Warship und was auch immer, auch ein Weltraumspiel oder Star Citizen und so weiter. Man bemüht sich da schon sehr zu sagen, wir setzen einen Stream auf und greifen diese Rückmeldung, die wir dort direkt bekommen, ab. Und
du redest jetzt von den Entwicklern selber, die einen eigenen Stream machen?
Unter anderem
auch. Unter anderem. Ja. Mhm. Ja. Also ich glaube schon, dass ich das, also du hast gerade nochmal bestätigt, du bist jemand, du magst Interaktion in einem Livestream und das ist ja auch das, was, glaube ich, Jack und ich jetzt so bestätigen können, wo wir ja auch mehr hingehen. Ne? Also früher war der Stream, war mal ab und zu mal am Samstag, ne? Da kam eine neue Version 7 Days to Die raus, da hat man das mal gestreamt. Aber ich glaube, dass das jetzt eher, es ist leichter, einfach das Ding anzuwerfen und zu sagen, hey, da bin ich und los geht's. Ja, ich probiere dieses Spiel aus. Und
ist auch viel persönlicher und
viel kurzweiliger. Also es ist meine eigene Empfindung ist jetzt, ich mag Streams mehr, weil ich kann die Kommentare mitlesen. Und das ist öfters mal durchaus ganz witzig. Wenn du irgendwas spielst und der Chat nebendran, das ist einfach, ich weiß nicht, das gefällt mir einfach, das liegt mir einfach im Moment mehr. Hm. Und wenn ich das Video gucke, das läuft dann meistens auf dem TV oder so, wenn ich irgendwas für Imperium mache. Und da habe ich halt weniger Interaktion. Und ich möchte behaupten, vielleicht geht es anderen auch so, dass sie entweder lieber streamen, statt dass sie nur ein Video aufnehmen und das irgendwie hochstellen, weil es ist ja auch Arbeit, zu schneiden, es hochzuladen. Und guckst du dann, ob das jemand guckt oder nicht, hast du die Arbeit umsonst gemacht oder nicht, dann ist es vielleicht sinnvoller, einfach einen Twitch anzumachen oder an was auch immer und einfach mal zu streamen. Das ist dann relativ natürlich. Du hast ein paar Zuschauer, mit denen kann man reden oder auch nicht. Das ist mehr so eine Interaktionsform geworden, würde ich sagen.
Das ist schon interessant, ja. Also nicht nur von der Creator-Seite aus, also von der den Stream veranstaltet, sondern auch von dem, der sich das dann anschaut, dass man da sagt, es ist viel sympathischer. Wobei ich natürlich immer wieder die Diskussion haben, immer wieder, dass man halt verstehen kann, dass jemand, der halt einen gefüllten Tag hat und die Lücken wenig planbar sind, die man Zeit findet, dass man da dann sagt, ich gucke mir lieber ein Video an, was halt konservenartig ist und ich dann einschalten kann, wenn ich möchte, im Vergleich zum Stream, wo halt jemand um eine gewisse Zeit streamt. Ne? Also
das wird es auch immer geben. Ich glaube aber, dass dann die Art des Videos entsprechend sein muss. Also so ein Let's Play an, Stopp, Start, Stopp spielen, das funktioniert nur noch, wenn man eine gewisse Persönlichkeit ist und
auch nicht mehr.
und dann den Spaß so da so reinbringt, aber ich glaube eher geschnitten, eher auf Roleplay und eher auf ein bisschen bisschen lustig gemacht und dann ist es ja auch richtig Arbeit, dann guckt, wird eher geguckt oder halt Tutorials oder so ein Kram, ne? Also wenn du das Spiel selber spielst, dann bist du eher, guckst dir eher ein Let's Play an oder eher ein Tutorial-Video als ein Let's Play. Denke ich jetzt jedenfalls mal. So geht's mir. Ja.
Von meiner Beobachtung her, wie gesagt, ich folge ja einigen YouTubern und auch bei Twitch und so weiter. Also früher, wenn ich meine YouTube-Übersicht gesehen habe, da steht dann drin, wie das Video, jenes Video. Und für die Leute, denen ich folge, steht halt immer wieder drin, ja, Stream jetzt gleich oder Zusammenschnitt von Stream und diese Videos, die dann halt hinterher hochgestellt worden mit Bezug auf den Stream, würde ich sagen, sind im letzten halben Jahr sehr viel mehr geworden.
Absolut, ja.
Also die Leute sind so machen
Highlights rausgeschnitten und dann dann hat sich auch stellenweise ja jemand anders auch die Arbeit gemacht, ne? Da sind ja auch viele bei, die dann den Stream von Dr. Disrespect hochladen und das dann auch monetarisieren dürfen. So hat er seine Werbung und der andere hat seine Klicks, ne?
Also, vielleicht noch eine Frage, die mir gerade gekommen ist, auch wenn wir da ein bisschen im Thema springen. Du, derjenige, der angeschrieben wirst, also klar, du hast die Legitimation durch die Distribute oder so, aber jetzt mal unabhängig davon, du kriegst eine E-Mail, wo jemand einen Key haben möchte. Auf was achtest du da? Wie soll er dich anschreiben? Also ich persönlich lasse mich immer relativ kurz. Ich sage, ich habe hier gesehen, erstmal stelle ich mal kurz meinen Kanal vor, sage, ich bin der Sebastian, ich mache das und das. Und ich war jetzt in letzter Zeit natürlich oft, ich weiß, dass das Spiel noch nicht raus ist, aber mich würde freuen, wenn ich zukünftig halt Gameplay auf meinem Kanal zeigen kann. So mache ich es meistens selber.
Genau.
Wie würdest du sagen, will man als PR-Mensch angeschrieben werden? Wie, also jetzt im Auge habe ich da vielleicht kleinere Kanäle, die jetzt gerade Let's Plays machen oder Streams. Wie würdest du sagen, was sind Eckdaten, die du gerne liest, damit du da eher sagst, ich schicke auch mal einen Key raus?
Also ich kann natürlich jetzt nicht für alle anderen sprechen, aber was mir wichtig ist dabei, ist, wenn mich jetzt jemand so in der Kaltakquise, nenne ich es jetzt mal, anschreibt, ist, speziell erstmal eine gescheite Anrede. Also wenn er schon ohne Punkt und Komma anfängt, ich lese dann weiter, weil ich mir denke, ja, Internet und naja, okay. Aber was ich wirklich erwarte, ist halt zu sagen, das ist mein Kanal zum Beispiel. Das muss wirklich das absolute Minimum sein. Mails, die ich bekomme, und das passiert nach wie vor, die nicht meinen Kanallink für mich drin haben, die fallen eigentlich schon raus. Mhm. Weil selbst wenn ich dann denen schreibe, ja bitte bei dem Do-Distribute hier registriere, also E-Mail hin und dann kriegst du das. Selbst bei denen erwarte ich, dass zumindest so die Minimalinformation drin ist. Und das ist halt der YouTube-Kanal oder Twitch-Kanal oder was auch immer man macht. Wir kriegen ja auch von Blogs und was auch immer. Ja. Und zumindest wer dafür die Ansprechperson ist und eine Kontaktmöglichkeit. Es ist zwar meistens, wird das ja per E-Mail kommt, gegeben, aber wenn da bussibär@web.de steht oder so, da werd ich schon manchmal skeptisch, ne? Aber, ne?
Ja klar, verständlicherweise, ja.
Aber als eigentlich, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber meine Latte ist da jetzt nicht so unbeschreiblich hoch. Ich erwarte halt ein paar Grundinformationen, damit ich mir zumindest angucken kann, wer das ist, was der macht, und mir mal kurz ein Video vielleicht reinhören kann, um zu schauen, macht der aktuell überhaupt was oder war das letzte Video vor 6 Monaten? Und diese ganzen Informationen sind gegeben, indem man den YouTube-Channel einfach verlinkt. Da braucht man eigentlich in der Mail keine langen Lobesreden über das Spiel schreiben und wie toll und so weiter. Ich meine, das hören wir natürlich sehr gerne und ich leite das auch gern weiter irgendwie, aber also mir geht es mehr um die Ernsthaftigkeit, ob derjenige wirklich das machen will, genau. Oder ob der jetzt einfach nur gucken kann, ob er mal einen kostenlosen Key von mir bekommt.
Ja, das verstehe ich. Ja, also Fakten schaffen. Also sagen, hier ist mein Kanal und mich interessiert das und hab da. Also ich bin da mittlerweile selber dazu übergegangen, halt wenig zu schreiben, ich hätte gern einen Key. Sondern ich nenne das Press Review Access, ja, meistens. Also ich schreibe ja meistens in Englisch, weil die meisten sind halt nur mal in Englisch. Dass ich in Zukunft gerne Gameplay zeigen würde. Also ohne jetzt zu sagen, ich hätte gerne. Ne? Also einfach passiv-aggressiv, genau. So ungefähr.
Ja, das finde ich auch ganz gut. Also wenn jemand sehr dominant auftritt und mich da versucht, in der E-Mail schon zu überzeugen und schreibt, ja, und hinter mir stehen so viele YouTube und das ist eine tolle Gelegenheit für sie und quasi so verkappte, bezahlen sie mir mal eine Werbung oder so weiter, fällt auch eher durch. Also
ja, das ist auch gut so.
ich bin da bereit, gewisse, ich, das despektiere ich jetzt, aber gewisse Abstriche zu machen, wenn jetzt halt nur einer einen Satz reinhaut und schreibt, das ist mein Kanal, ich würde euer Spiel gern zeigen. Und wenn der, wenn die E-Mail nicht länger wird als dieses, dann gucke ich mir das an und bescheide das entsprechend. Also da sollte man nicht so sein, weil in der Kürze liegt die Würze, wie es so schön heißt. Und ich meine, ich kriege jetzt eine vertretbare Menge, würde ich jetzt mal sagen, an E-Mails pro Tag mit diesen Anfragen. Aber wenn es halt jemand ist, wo ein größeres Studio dahinter ist, und ich glaube, der beschwert sich nicht, wenn er nicht erst 3 Seiten lesen muss, bevor er überhaupt weiß, was derjenige von ihm will.
Das geht mir auch bei YouTube-Kommentaren so. Ich lese ja auch alle YouTube-Kommentare, aber wenn einer einen 25-Zeiler schreibt, dann wird es für mich auch schon schwierig, dem zu folgen, weil ich halt das durchgucke. Genau. Das hat nichts mit Desinteresse zu tun, sondern einfach die Zeit, einfach das drüber zu gehen, und ich selber habe auch nicht diese Zeit, Kommentare in aller Ausführlichkeit zu lesen. Also ich querlesen, ne, macht wahrscheinlich jeder von uns, wenn er einen längeren Text hat, und versucht so die Eckdaten rauszuholen. Und dann gibt es auch noch die Leute, die YouTube-Kommentare mit mehreren Zeilen ohne Punkt und Komma schreiben, dann wird es ganz schwierig. Also dann hast du auch so ein inneres Abschalten und denkst so, oh wow, ein Komma hätte nicht geschadet, oder zumindest ein Punkt. Ja. Aber das soll natürlich jetzt kein Rant sein gegen die Leute, die so vor sich hinschreiben. Nee, aber es ist ganz interessant, glaube ich, für die, die auch vielleicht anschreiben wollen. Du machst, ich glaube, damals, als wir uns auf der Gamescom zum ersten Mal getroffen haben, war das ja so, dass du selbstständig bist für Aileon, oder bist du mittlerweile bei denen angestellt? Nee,
nach wie vor. Also ich habe ja meine eigene Firma, wir betreuen auch andere Kunden. Und mein persönliches Steckenpferd, beziehungsweise ich bin jetzt halt hauptsächlich verantwortlich oder arbeite jetzt mit Aileon einfach. Das ist so meine persönliche Buchung dafür.
Okay. Hättest du jetzt, also ich meine, wir wollen jetzt hier keine großartige Werbung machen, also wir haben Imperium schon geschrieben, aber es ist einfach auch ein gutes Spiel, wir haben es ja lange gespielt, deswegen machen wir das gerne und hauen auch einen Link in die Videobeschreibung für euch, die es interessiert. Ist übrigens gerade im Sale, 50%. Ne?
Werbung.
Genau. Kann man, also wenn man jetzt hört, hat mir gefallen, was du hier so erzählt hast und auch deine Erfahrung, deine Vita sozusagen, könnte man dich jetzt als kleines Indie-Studio auch mieten? Also ich denke, könnte man da...
Also mich als Firma, also uns als Firma, ja, klar. Ja. Gerade halt in den Bereich, also es sind halt unsere Schwerpunkte jetzt schon seit mindestens 2004, ein Jahr, 15 Jahre fast. Mhm. Als Firma erst seit 2010, aber im Grundsatz mache ich seit 15 Jahren dieses Ganze, was Community Management, Social Media und PR auch in gewissem Sinne Marketing angeht. Also ich bin da, wie gesagt, bei Electronic Arts, ich war mit Ubisoft haben wir gemacht, viele, viele Sachen, die über die Publisher gingen, und bis am Ende halt dann bei Aileon und so weiter. Also ich würde sagen, ja, mich kann man auch fragen, buchen, anschreiben, was auch immer. Also,
können wir vielleicht mal einen Kontakt nochmal in die Videobeschreibung machen, wenn jetzt vielleicht ein Entwickler zuhört, ein kleines Indie-Studio, oder ihr habt selber einen Bekannten, der da vielleicht gerade am Starten ist oder so, dann kann man ja vielleicht da nochmal, dann könnt ihr ja da vielleicht Kontakt aufnehmen, können wir nochmal in die Videobeschreibung.
Also ich bin da wirklich sehr, sehr unkompliziert, einfach mal anschreiben und so weiter. Das ist das gehört halt auch dazu, ne?
Ja, ich denke, glaube, dass das PR-Business insgesamt sehr, sehr locker ist. Also das habe ich zumindest über die letzten Jahre so erfahren dürfen, dass das gesamte Gaming-Geschäft ist, glaube ich, ein Du und kannst du mal, und also du bist eine ganz große Firma, wird es ein bisschen schwieriger, aber selbst die sind im PR-Bereich auch recht locker, ja. Ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Umriss gehabt jetzt so von PR-Arbeit. Wie schreibt man jemand an? Was hat man für Erfahrungen? Wie viel kommt rein? Und ich denke, dass meines Erachtens können wir damit schließen. Herr Flaschheimer, haben Sie noch Fragen? Fällt dir noch was ein, was du zu PR und Influencern...
Thema Tracking. Ganz kurz. Ich habe gesehen, Imperion, also jetzt Beispiel Imperion, wurde zwischendurch auch mal gespielt von Rhino Crunch. Das ist jetzt eine ganze Weile her. Der macht jetzt, glaube ich, schon lange nichts mehr.
Aaron Warshaw.
Der war zu dem Zeitpunkt doch recht groß schon. Amerikanischer YouTuber und auch Streamer. Hattest du da mit dem Kontakt oder hat er sich das einfach genommen und hat losgelegt, und konnte man dann messen, dass der was gerade passiert? Das wäre jetzt nochmal interessant.
Oh, da muss ich leider passen. Also der Name sagt mir nur am Rande, was ich meine, den irgendwann auf der Liste mal gesehen zu haben. Aber richtig, also ich war nicht persönlich mit ihm in Kontakt.
Ja.
Ich kann da zumindest nicht erinnern. Das ging wahrscheinlich direkt vom Studio aus dann. Also da hat man bestimmt bei so, wenn das so groß sind, dann merkt man da natürlich wahrscheinlich immer ein bisschen im Sale oder so, aber das weiß ich jetzt nicht. Sorry, da.
Und Thema Tracking, wenn wir immer, also die Hirnsturz-Geschichte da und Fleischhammer, wenn wir immer eine neue Staffel angefangen haben mit Imperion, konntet ihr das merken oder hat sich da was getan?
Du meinst die Menge der Beschwerden?
Ja, genau. Also wie oft
Watschentaste und so weiter.
Wurdest du gefragt, wann du die Watschentaste endlich?
Ja, täglich dann. Nee, ich ja, das betrifft Sales. Da kann ich leider nichts, kann ich nichts dazu sagen.
Ah, cool. Okay, nee, gut, gar kein Problem. Dann bohre ich hier weiter jetzt. Wieso ist es so schwer, so eine Watschentaste zu installieren?
Wir spielen es ja nicht mehr, vielleicht jetzt sagen.
Ja, ganz genau.
Ja, wir haben,
haben wir keine Notwendigkeit mehr gesehen, haben gesagt, ja, die wollen
nicht mehr. Aber ich glaube, die haben wir seit Staffel 3 bei 12 Staffeln ist das, also ja, ich glaube, wenn ich das zusammenziehe.
Bei 13 dann funktioniert. Nee, also das, der Punkt ist, ihr wisst ja, Elion ist ein relativ kleines Team und da ist es halt mit zwei Leute Coding und so weiter. Ihr kennt das Beispiel.
Hört sich alles für mich an wie eine Ausrede.
Irgendwie. Ja, also ja, ich komme jetzt noch nicht, aber lass ich mal, vielleicht frisst noch der Hund die Hausaufgaben.
Aktuell liegt es daran, dass eigentlich keine Zeit ist dafür, was am Player-Controller selbst zu machen. Wir hatten da auch noch mehrere Ideen, wie ihr kennt ja diese Anzugssystematik und die Booster, die man nutzen kann, und das sollte eigentlich mal so funktionieren, dass man den Booster nicht einfach einbaut, sondern dass der Energie verbraucht, dass der Anzug selbst ein bestimmtes Energielevel hat. Der Anzug soll auch weiter customisierbar sein, dass man zum Beispiel sich verschiedene Teile aufschnallen kann, zum Beispiel das Jetpack austauschen und so weiter und so fort. Und das wären alles Arbeiten an diesem Anzugmodell gewesen, am Player-Controller, und mit Bewegung war auch noch das Thema, warum man sich noch nicht hinknien kann, und das ist wiederum ein Thema mit Collidern, also es ist ein Fass ohne Boden, wenn man das anfängt, und aktuell ist es, muss ich leider so sagen, nicht so hoch in der Priorität, also ja. Wenn es mal dazu kommt, und wir sagen, wir haben zum Beispiel aktuell ist es ungefähr den Schnitt, ich will es jetzt nicht da zu lang, bis ungefähr in Alpha 10 haben wir jetzt mit Schilden und Base Attack und AI. Und AI ist aktuell ein sehr großer Teil von den Arbeiten.
Ist auch wichtiger, außer dass Fleisch haben wir ja nicht spielen kann. Man muss vielleicht dazu sagen, die Watschentaste ist so ein Running Gag eigentlich. Ja. Weil Jackie sich immer mit mich geärgert hat, dass ich ihn hin und her schiebe oder irgend sowas.
Da hat er gesagt, oder wieder, genau.
Also auf jeden Fall, um einfach seinem Unmut Nachdruck zu verleihen, war bei uns mal die Frage, oder hat er darum gebeten, noch im Spiel eine Watschentaste, also sprich eine zu schmieren virtuell, also ein Bud Spencer Sound oder
eigentlich so. Eigentlich nur so ein Sound, ja. Ich glaube, ich hätte gerne einen Sound gehabt, wenn ich die Null drücke, auch vor mir an seinem Gesicht, dann
Batch, genau. Deswegen, und das ist so ein
Ding. Aber was jetzt interessant ist, also ihr habt tatsächlich diskutiert, kann man das machen oder nicht? Oder
natürlich, das ist nach wie vor immer, zum Beispiel, wenn jetzt aktuell, wenn sie die Alpha 10, 10.2 und so weiter ausläuft, da kommen sie Bugfix und so weiter. Aber wir fangen jetzt natürlich schon an, für die Alpha 11 zu planen.
Ja.
Und dann ist die Frage, was hat jetzt im Rahmen der Menge an Leute, die wir jetzt aktuell haben, die höhere Priorität? Machen wir jetzt zum Beispiel Collider, was eine riesige Baustelle ist, wo wahrscheinlich 3/4 des Teams nur dafür arbeiten muss, weil das wirklich jeden einzelnen Aspekt des Teams, des Spiels.
Kannst du vielleicht kurz, also einfach nur ganz kurz mit 2-3 Worten sagen, was ein Collider ist?
Wenn zum Beispiel, wie beschreibe ich denn das jetzt? Wenn ich das Schiff habe, dann besteht es ja aus Blöcken. Und der Collider ist im Prinzip das Unsichtbare, was die Blöcke umgibt. Also sprich, wenn ich jetzt mit einem Schiff auf ein anderes drauf zufliege, dann treffe ich ja irgendwann mit dem zusammen. Mhm. Und wenn das Schiff in Bewegung ist, ist der Collider ein bisschen gröber. Also der folgt dann nicht jedem einzelnen Block, sondern in größeren Elementen. Also das müsst ihr euch sowieso so einen Würfel vorstellen, mit Kanten und so weiter. Und wenn das Schiff steht, damit ich andocken kann, braucht er einen anderen Collider. Der muss wesentlich feiner sein.
Also weil der man muss halt ein Landefahrwerk festmacht. Okay.
Und das muss ja auch auf dem Boden stehen.
Genau, wenn dem nicht so wäre, könnte man nicht docken. Das passiert, das war mal ein Fehler drin, glaube ich, in einer von den Experimental-Versionen. Da konntest du nicht mehr docken, da bist du einfach abgeprallt von dem Schiff. Und das war das Problem, dass der Moving oder der statische Collider nicht richtig funktioniert hat. Und dieses ganze Thematik kommt auch dann zum Tragen, wenn wir das mit dem Laufen in einem sich bewegenden Schiff machen müssen, weil dann muss man das, soweit ich die Technik verstanden habe, gänzlich anders machen, damit es überhaupt mal funktioniert. Und das betrifft dann nicht nur, ob ich in einem Schiff rumlaufen kann, sondern ob ich dann auch noch docken kann da drauf. Und okay. Weil das auch wieder, also sprich, das fing vom Hundertfachen ins Tausendfache.
Mhm.
Und das wird so parallel immer weiterentwickelt. Also ich habe jetzt keinen letzten Stand, aber das ist halt so ein Großprojekt und das ist sehr tiefgreifend. Und wenn man das dann umsetzt, dann macht wahrscheinlich ein Großteil des Teams nichts anderes erstmal. Also da kommen keine neuen Blöcke rein, da kommen wahrscheinlich dann keine Features oder Verbesserungen in irgendeinem Spielsystem rein, sondern da wird wirklich ja vielleicht ein halbes Jahr, Vierteljahr, ich weiß keine Ahnung, wie lange es dauern wird, nur daran entwickelt.
Das heißt, der Spieler hat im Endeffekt keine großartige Veränderung. Das heißt, es ist jetzt nochmal Alpha 11 und da sagt sich, warte mal, so Alpha 10 und ich habe vielleicht eine Farbe anders oder so.
So ungefähr. Ja, das ist ja nicht ganz so extrem, aber es kann dann sein, dass jemand sagt, warum habt ihr jetzt so lange gebraucht, nur um uns zu erlauben, in einem sich bewegenden Schiff sich zu
Ja, verständlich.
Und ich glaube schon, dass das den Großteil der Spieler schon interessiert, weil das ist ja auch was nicht jedes Spiel kann halt so, ne? Ich sag jetzt mal ganz kurz, Entschuldigung. Ich glaube, Starbase kann das auch nicht.
Selbst Star Citizen hatte am Anfang eine ganze Zeit lang ein Problem, wie sie das genau machen. Und die haben, wenn ich das richtig jetzt letztlich gesehen habe, also aus Selbstspielerfahrung, immer noch Problem, dass mir zum Beispiel, ich lege ein Päckchen ab und dann ist es bei ihnen so, das wird dann in diesem Grid des Modells verankert. Die haben es natürlich ein bisschen einfacher, weil sie feste Modelle haben, in Anführungszeichen einfacher. Aber es ist mir halt durch den Boden gebackt, wie ich gestartet habe. Blöd gelaufen.
Dann ist es weg, ja.
Also sprich, selbst sehr viel größere Studios, die mehr Personal fahren, haben, für die ist es nicht jetzt ohne Herausforderung. Und der Trick ist bei ihnen, ich will, wie gesagt, da jetzt nichts Falsches sagen, aber das war mein letzter Stand, dass es auf eine gewisse Weise instanziert ist. Also du bist dann in dem Schiff, aber auch wieder nicht in dem Schiff, du bist in einem anderen Modell des Schiffs, das irgendwie in einem Paralleluniversum existiert und sich eigentlich gar nicht bewegt. Jetzt das noch richtig, also ist es quasi ein bisschen getrickst und ich glaube, die meisten Spiele, wo das versuchen, machen das so, weil es, glaube ich, gar nicht viel anders geht. Aber da bin ich jetzt nicht der Techniker dafür, also alles bitte in Klammern sehen, was ich jetzt hier gerade erzählt habe.
Der Klassiker ist dann, dass du halt einen Piloten oder einen Beifahrersitz hast, wo er sich reinsetzt und somit fix dem Schiff verbunden wird und somit bewegt werden kann, ja. Gut, das ist jetzt auch sehr technisch, aber auch auf jeden Fall interessant. Also ich meine, ich merke schon, dass wir hier viel Potenzial haben. Ich würde es vielleicht ganz gerne mal so langsam schließen. Wir sind jetzt fast bei 1,5 Stunden, die wir geredet haben. Das ist unsere längste Folge bis jetzt. Und auf jeden Fall schon mal vielen Dank für diese Einblicke, weil das war auch für uns ein Thema, was uns interessiert hat. Also ich persönlich schreibe ja dann die Firmen an und ich weiß ja gar nicht, wie es auf der anderen Seite aussieht, ja. Also wie es von der PR-Agentur oder von einem PR-Menschen aussieht, das finde ich schon ganz interessant. Wie kommt das da an? Und auch gerade das mit den Fakten finde ich doch ein interessantes Thema. Also jetzt aus meiner Sicht, vielleicht auch für den einen oder anderen von euch da draußen.
Wir können es ja so machen, weil ich merke auch, dass der Christoph noch viel zu erzählen hat. Ja,
ich könnte wahrscheinlich noch stundenlang darüber.
Ja,
gut.
Ja, das ist doch, also wir können ja nochmal irgendwie Fragen aufnehmen, die vielleicht gestellt werden und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal irgendwie was planen mit Christoph. Auch, vielleicht auch direkt zu Imperium oder so.
Oder wir machen Q&A mal, dass wir dann vielleicht eure oder Fragen mit aufnehmen. Also wenn ihr Fragen habt, wir haben es letztes Mal schon angeboten, wir haben einen Twitter-Kanal, die 2 on air, das Wort, die Zahl 2 und dann on air in einem. Und auch mit dem gleichen Hashtag könnt ihr auf Twitter Fragen stellen. Oder ihr schreibt es hier unter das Video oder ja, sonst wird es auch noch schon eng. Also am besten unter das Video auf YouTube. Bei iTunes ist es ein bisschen schwierig.
Ihr könnt um Minias noch eine SMS schreiben unter der Nummer.
Genau. 0177.
Genau.
Okay. 1 Euro machst du im deutschen Festnetz, ja.
Genau. Wir machen unsere Abschlussrunde, würde ich sagen, und zwar mit Themen, wir fangen mal damit an, dass wir das zuerst vielleicht machen, dann zum Abschluss den Christoph mal mit reinholen. Wir gehen mal kurz in unseren YouTube-Verlauf. Was haben wir denn letzte Woche gesehen? Ich meine, Christoph, du kannst gerne mitmachen, sofern du den YouTube-Verlauf aktiviert hast und
muss ich mal gucken.
Da eventuell ein Video hast, was besonders interessant war. Also ich habe die ganze letzte Woche sehr viel Dokumentation wieder geguckt. Ich habe zum Beispiel ein Video, Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Das war der Fall Audi, heißt das. Und zwar ist eine Doku von der ARD. Das war eine Dreiviertelstunde, wo drüber gesprochen worden ist, über den Dieselabgasskandal. Und das ist ganz interessant gemacht, weil ich gar nicht wusste, dass das eigentlich immer noch Thema ist. Es wird einfach nur nicht mehr so intensiv drüber berichtet. Also wir reden da wirklich von Sachen.
Da können wir auch nochmal ein ganze, da könnte ich stundenlang Küche was
erzählen. Da ist also wirklich erschreckend, mit welcher, ich sage es jetzt einfach mal aus meiner persönlichen Sicht, meine persönliche Meinung, mit welchen kriminellen Energien dort beschumst worden ist. Also der Oberkracher. Und wie da wirklich bewusst der Käufer getäuscht worden ist. Und das ist mein Video der Woche, weil ich in dem Moment massiv entsetzt war und dachte, ist ja nicht euer Ernst, dass ihr jetzt hier irgendwie, dass das halt immer noch Fall ist. Jetzt sehe ich gerade, der Fall Audi hast du schon reingemacht, du hast es schon rausgesucht. Das ist ja Wahnsinn.
Ich
du warst da viel schneller
als ich. On the fly mache ich es.
On the fly rein, sozusagen. Was habe ich noch geguckt? Ich gehe mal kurz durch, damit ich das so abschließen kann. Ich habe mir unheimlich viel Dokus angeguckt. RBB, ringfrei, um den Berliner, was die A10, also irgendwie den Berliner Ring, kann das sein? Berliner Ring schläft nie, genau. Fand ich auch sehr interessant über verschiedene. Und okay. Das neueste Starbase-Video mit Warfare and Weapons. Also das Update-Video ist ja so jetzt, glaube ich, haben wir in jedem Podcast bis jetzt gehabt, oder? Starbase?
Ja, bisher ja, das zieht sich so durch.
Krass, oder? Ja, das wird das nächste.
Ich dachte eigentlich, du hättest es heute raus aus Respekt, aber du bist halt nah.
Nö. Punkt. Das ist einfach, ich kriege meine Dings durch und dann erwähne ich das.
Ja, da kriegst du nicht bezahlt. Von daher.
Hat jetzt Waffen von großen Schiffen vorgestellt und finde ich auch unheimlich interessant. Würde ich ganz gerne reinnehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er vielleicht schon mal wieder schneller als er sich.
Nee, diesmal nicht. Nee.
Diesmal nicht. Diesmal
ich gucke hier gerade meinen YouTube-Account durch, sehe viel Müll, viel kurzweilige Videos, viele Starbase-Videos, die haben nämlich auch so so Testvideos rausgehauen.
Gar nicht mitgekriegt.
Weil die sind vielleicht schon älter, ich habe keine Ahnung, sind so wie so ein bisschen Tech-Demo-mäßig, wo sie ein paar Sachen nur kurz zeigen, manchmal auch ohne Ton, wenige Sekunden lang. Dann... Ich weiß gar nicht, warum ich stellenweise so einen Scheiß gucke. Aber naja. Also was hier so noch so drin ist, wie zum Beispiel wie man aus dem Schriftzug John Wick ganz leicht Keanu Reeves machen kann.
Ja, mach mal, weißt du? Rein, ist interessant.
Oder ja, warte, das mache ich damit rein. Was haben wir hier noch? Wo ist es hin? Ah ja, Aussie Man Reviews. Kennt ihr Aussie Man Reviews?
Nein, sagt mir nichts.
Ja, ist unfassbar witzig. Also das wäre so der Kanal, den ich jetzt einfach mal, ja, hier reinhaue. Aussie Man ist halt ein Australier und der ist relativ groß und der macht auch nur kurze Videos stellenweise und dann kommentiert er Internetvideos dabei. Super lustig, wenn man den Akzent mag, so weißt du das.
Den australischen Akzent,
den als Englisch. Ja, den muss man schon irgendwie mögen. Ich finde ihn super lustig, bin da Freund.
Mach mal.
Ja, so der Teig drin. Ansonsten Christoph, hast du da was?
Oh, das ist wirklich der langweiligste Verlauf. Ich gucke im Moment, also jetzt nicht lachen, im Moment Videos zur Imkerei.
Ja, das ist doch mal was. Das ist doch geil. Nee, überhaupt nicht. Erzähl.
Und weil ich selber auch ein bisschen imker. Und da guckt man sich halt das Diverses an und was bei denen so passiert und was
du dann gemacht. Hast du da vielleicht einen YouTube-Kanal, so dass man vielleicht ein breites Spektrum hat? Oder hast
speziell jetzt nicht. Nordbiene nennt sich den einen, der ich gucke. Das macht zwar die norddeutschen Bienen und zwar im Grunde ist es sehr interessant, wie er das macht und da Einblick. Auch wenn es kein Tutorial so ist, es ist halt, wenn ich zum Beispiel jetzt für Imperium oder irgendwas mache, dann läuft es meist auch nebenher und das ist irgendwie, weiß auch nicht, beruhigend.
Mhm, ja, klar.
Ist halt irgendwie ein Kontrastprogramm für mich ein bisschen.
Und der Kanal heißt Nordbiene auf YouTube?
Nordbiene, genau.
Mhm. Gut, such mal raus, würde ich sagen. Ja, Nordbiene, dunkle Biene und Natur.
Genau.
Was heißt das, dunkle Biene? Ist das eine Art?
Ja, das ist eigentlich die eigentliche europäische Biene, die dunkle Biene. Und mittlerweile gibt es ganz viele andere noch, aber die ist eigentlich hier beheimatet.
Ja. Okay, das ist also unsere Art von Biene, die bei uns typisch ist und unseren Honig praktisch auf den Tisch zaubert, sozusagen.
War sie mal, ja. Mittlerweile gibt es nicht mehr so viele von den meisten Imkern mit Völkern, die halt wirtschaftlich besser sind und die sind dann speziell darauf gezüchtet. Und aber der Kanal, der hat verschiedene, der hat die dunkle Biene und verschiedene andere halt Carnica, Ligustica und so, was da alles gibt. Und deswegen ist es immer ganz interessant und recht abwechslungsreich. Und
interessant.
Der macht das seit 40 Jahren und da kann man für sich selbst ein bisschen was mitnehmen und ja.
Nehme ich mal ein Abo, lasse ich mal da. Gucke ich mir mal an, meine Timeline.
Also hast du denn vor, Bienen irgendwie zu züchten oder ist das einfach nur Interesse?
Mache ich eigentlich schon. Letztes Jahr so ein bisschen im Garten renoviert und kamen wir auf die Idee, wir könnten ja Bienen züchten und so weiter. Und war eher eigentlich die Idee meiner Frau erst, aber mittlerweile bin ich da hinterher.
Das ist ein gewisser, muss man da sadomasisch veranlagt sein, dass man sagt, okay, komm mir den Feind ins Haus? Nein, Quatsch.
Nein, die sind ganz, ganz, ganz friedlich. Also unsere Bienenstöcke, da kannst du den Kasten aufmachen, also die Beute nennt sich das. Und die tun dir eigentlich nichts. Wenn sie jetzt nicht gerade irgendwas aufgeregt sind. Und eigentlich ist das ja sehr, sehr beruhigend.
Ja,
man muss auch nicht so viel machen. Also das ist jetzt keine schwere Arbeit. Man muss nicht Tage und Wochen damit investieren, sondern die Kunst dabei ist, ein bisschen die eigentlich mehr in Ruhe zu lassen und machen zu lassen und dann darauf zu achten, wenn irgendwas ungewöhnlich ist und dann einzugreifen und nicht vorher. Also das ist so ein bisschen.
Ich finde das ja an sich total cool, weil wenn der informierte Zuschauer Zuhörer weiß, die Biene ist wichtig und ohne Biene keine Blume. Ja.
Genau.
Und deswegen finde ich das ja richtig cool. Ich habe noch was gefunden übrigens in meinem Verlauf. Und zwar gibt's bei YouTube mehrere, ganz viele so animierte Kurzfilme. Manchmal mit ganz wenig Text, aber dafür mehr Bild. Und hier kann ich hier mal posten, der Albatros heißt der. Und das geht tiefgründig um Alkoholprobleme. Und das finde ich richtig gut. Also es ist richtig gut gemacht und da gibt's ganz viele kurzweilige Videos.
Und das ist jetzt du hast jetzt, ich sehe jetzt im Protokoll was mit Animated Shortfilm, das ist das?
Nein. Ja, genau.
Ah, ja, okay.
So, viele sind irgendwie auch preisgekrönt, die man so finden kann. Mhm. Und wenn du dir das anguckst, dann weißt du auch warum, weil es ist unfassbar viel Arbeit reingeflossen und aber auch tiefgründig. Ne? Das sind keine Trickfilme in dem Sinne, dass du irgendwie dein Kind vorspielen kannst. Das ist, da geht es um tiefgründige Probleme, stellenweise jedenfalls. Und das ist echt cool.
Cool, klingt gut.
So.
Gut. Da haben wir so. Was. Ist doch schön, habt ihr was zum Gucken bis zur nächsten Folge. Ja, heute ein bisschen trockener, kann man das so sagen? Weil PR-Arbeit ist, glaube ich, was jetzt nicht jeden catcht. Nee,
trockener würde ich das jetzt nicht sagen.
Trockener also nicht, schon, aber halt mal anders. Wir wollen ja ein breites Spektrum bieten. Wir wollen ja nicht um Games oder so gehen. Ich denke, wir haben jetzt auch ausführlich über Spiele gesprochen, jetzt im Fall von Imperium, weil das halt natürlich nun mal Christoph sein Steckenpferd ist und die Arbeit, die er da macht. Und auf jeden Fall ein gutes Spiel. Also wer so ein bisschen auf Minecraft und Weltraum steht, hat da auf jeden Fall, glaube ich, was zum wenn er das noch nicht kennen sollte, kann er sich mal angucken. Ansonsten haben wir hier noch verschiedene Videos, die ihr euch noch bis zum nächsten Mal anschauen könnt. Ja, super. Unsere längste Folge bisher. Fast 1 Stunde 40 Minuten haben wir heute gesprochen. Über Influencer, über PR-Arbeit. Und diesmal zu Gast war der Christoph. Und stimmt, da wollten wir noch einen Link von seiner Firma reinmachen, falls ihr jetzt selber Entwickler seid oder jemand kennt, der da vielleicht Unterstützung braucht, um sein Spiel zu promoten. Könnt ihr mal ganz locker anfragen bei Christoph, ob da noch Potenziale besteht oder Interesse besteht, das vielleicht zu unterstützen und da vielleicht ein paar Richtungen zu geben. Jo. Pass auf, jetzt wird er ganz groß. Der Agentur. Nein, Quatsch. Also ja, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, weil mich auch die andere Seite sehr stark interessiert hat. Wie kommt das bei jemand an, den man anschreibt? Natürlich jetzt vielleicht einseitig betrachtet, aber wir haben natürlich jetzt nicht das große Spektrum an PR-Agenturen, die wir hier einladen können. Aber vielleicht für euch auch ganz interessant. Es bleibt uns nur, euch einen schönen Start in die Woche zu wünschen. Kommt gut rein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Podcast und hattet heute etwas länger zu hören. Und ich hoffe, dass es mit der Aufnahme alles geklappt hat. Mein Hinterkopf sagt gerade, um Gottes Willen, hoffentlich stimmt das mit dem Ton.
Ja, genau, der Monk in ihm ist der wieder Monk. Laut.
Auf jeden Deswegen Fall.
Machen wir jetzt hier aus. Herzlichen Dank, sag auch ich. Herzlichen Dank, Christoph, war hervorragend.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne und ich sag mal, bis bald. Ich hoffe, da können wir noch was draus machen. Ja, ich winke wieder. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.